Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion.
Willkommen zum Filmsprech. Wir reden heute über Fight Club.
Warte mal. Die erste Regel vom Fight Club heißt, man redet nicht über den Fight Club.
Oh, ja, stimmt.
Die folgende Sendung findet nicht statt.
Feierabend!
Hallo? 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 Oh nee!
Ja, oder wollen wir doch kurz über den Film reden? Also.
Ja. Aber nicht in die Details.
Oder wir schneiden unser Vorgespräch jetzt rein.
Also ja. wenn wir über den Film reden, dann bitte nur kurz.
Gut, dann. Willkommen zum Filmsprech. Wir reden heute über Fight Club, auch wenn man das nicht tun sollte. Der ersten Regel nach, Podcasts sind eine Ausnahme, glaube ich. Oder? Also, ja. Hallo, mein Name ist der Mick Snyder. Und heute mal zwei Leute zu Gast. Und zwar einmal der Holm.
Hi.
Und der Holger.
Moin.
Also, haha, sozusagen.
Irre.
Und der eine kommt auch aus haha, oder aus der Nähe, ne? Aus Hamburg.
Ja, ich hab auf jeden Fall habe ich jahrelang in Hamburg gewohnt. Und jetzt bin ich so ein bisschen in den Speckgürtel gezogen, aber im Herzen immer noch in Hamburg.
Ja, und ja, genau, den Holm kennt ihr ja schon, wenn ihr die Folge, also wenn ihr diese Folge hört, herzlich Glückwunsch, dann habt ihr es geschafft und habt die Folge zu 2001 Odyssee im Weltraum zu Ende gehört.
Vielleicht.
Vielleicht, genau. Vielleicht habt ihr auch irgendwann gesagt, ah, oh, nee, ich mach jetzt aus, kann nicht mehr.
Ich hab sie nicht gehört. Ist sie so lang wie der Film?
Ja.
Der Film ist ja gar nicht so lang, wie man immer denkt.
Also, er fühlt sich immer so sehr lang an, der Film.
Genau, was schätzt denn, wie lange der Film dauert, ungefähr, ohne jetzt nachzuschauen?
Und ich würde so sagen, ungefähr drei Stunden, würde ich jetzt schätzen.
Das sind mit Abspann sind es 2,5.
Okay.
Nur. Okay. Also eigentlich normale gute Filmlänge. Ja. Er fühlt sich aber an wie 4 Stunden und darum haben wir auch 4 Stunden aufgenommen.
Genau.
Aufgenommen haben wir 6 Stunden, aber
genau.
Wir haben euch nur 4 Stunden zugemutet.
Stunde Vorgespräch und knappe Stunde Nachgespräch, genau. Nachzuhören bei der Sprechstunde.
Schon online? Das bekam ich gar nicht mit.
Ja, habe ich. Kam okay. vor dem Podcast auf jeden Fall raus.
Okay, dann werde ich da nicht mehr alarmiert. Dann schaue ich mir das nochmal an. Gut.
Hab ich mir da eine Domain?
Ja, über den Fight Club.
Ich weiß gar nicht.
Über den Fight Club spricht man nicht. Trotzdem tun wir es.
Genau. Ja, es ergab sich so in der Planung, dass also zum einen du Fight Club vorgeschlagen hattest und dann auch der Holger. Und dann dachte ich so, ach, ja, da kann man da ja eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen, sozusagen. Und ja, dachte mal, wir machen hier mal eine Aufnahme zu dritt.
Ist ja auch ganz nett, sowas zu dritt, finde ich immer. Also dann. Wenn einer nicht weiß, was er sagen hat,
genau.
sagen soll, dann gibt es nur noch einen anderen, der noch was sagen kann.
Genau.
Ich bin auch ganz froh drum, weil Fight Club, ich hatte ihn ja zuerst genannt und dann habe ich den Fight Club ja quasi zurückgezogen und gesagt, dann machen wir lieber 2001.
Mhm.
Denn ich war zu dem Zeitpunkt, als wir den Termin vereinbart haben, war ich nicht in der Stimmung für Fight Club. Fight Club ist ein Film.
Ja, inzwischen kann ich nachvollziehen, was du meintest mit der Stimmung.
Ich war da gerade sehr, sehr gut drauf und 2001 kann ich halt immer schauen, ob ich jetzt gut oder schlecht drauf bin. Mhm. Aber wenn ich schlecht drauf bin, dann erdet er mich und wenn ich gut drauf bin, dann bestätigt er mich. Und Fight Club, da muss ich halt die entsprechende Stimmung haben, um ihn schauen zu wollen. Und wenn ich in der falschen Stimmung bin, dann verdirbt er mir die vielleicht.
Aber der Film bringt einen ja auch in eine gewisse Stimmung, finde ich.
Ja, genau. Und
wenn ich in der dann grundsätzlich schon bin, dann lebe ich die gern aus.
Bevor wir zu sehr auf den Film eingehen, wollte ich noch dem Holger, es ist heute schwierig mit dem Namen, dem Holger die Gelegenheit geben, sich mal kurz vorzustellen für die Hörerinnen hier, die ihn nicht kennen. Wer bist du denn? Woher kennt man dich aus diesem Internet?
Ja, hi, ich bin der Holger. Mich kennt man, keine Ahnung, aus Twitter von unterstrich Holger. Da bin ich jetzt seit ungefähr 13 Jahren oder so. Ansonsten mache ich noch so einen Podcast, der nennt sich Dirty Minutes Left, wo ich mit meinem Kumpel Arne über so unsere Alltäglichkeiten und Nerdkram rede. Also es ist eigentlich so ein zwei weiße Typen labern Scheiße Podcast. Und dann hab ich noch so einen Podcast, den haben wir, ich wollte gerade sagen, vor kurzem gestartet, aber sind wir auch schon bei Folge 10. App Store Tagebuch. Da rede ich mit Nico so ein bisschen über die App-Entwicklung für iOS und Mac und so. Mhm. Das ist, daher kennt man mich, glaube ich, so hauptsächlich. Wenn man mich denn kennt.
Ja.
Wenn nicht, dann halt ja. Von hier.
Ich bin auf dich ja über Arne und den Matrix-Podcast und auf den über Basti gestoßen, sozusagen. Also
so über ja, wir haben uns ja auch bei einer Bits und so 500, 600
genau, stimmt, kennengelernt. Genau, bei der Bus 500, 600 im letzten Jahr, genau.
Ja.
Ja. Das war das zweite Mal, dass ich in meinem Leben in ein Flugzeug gestiegen bin. Also in dem Fall halt Inlandsflug, weil Bahn teuer und sehr lange auch. Und irgendwie hat es meine Zeitplanung da nicht hergegeben, irgendwie da länger ein Wochenende zu verbringen und hinten mehr Zeit raus zu haben. Mhm. Ansonsten wäre ich halt auch abends noch ein bisschen da gewesen und ja, wäre dann irgendwie im Bus oder sowas gefahren. Ja, in dem Fall habe ich mir dann das Flugzeug gegönnt und hatte mir leider auch eine etwas zu frühe Rückreise gebucht und musste dann immer so ein bisschen auf die Uhr gucken müssen beim Event.
Ja, das ist bei so Events immer doof. Und, ja, ich war zum Glück dann noch danach im Hotel und konnte halt so lange bleiben, wie ich wollte.
Ja, war ein bisschen schade, dass das auf den Sonntag ist, aber das ging, glaube ich, irgendwie nicht, weil Samstag die ganzen anderen Sachen waren, ne? Irgendwie sowas.
Ja, wenn halt so ein Podcast oder so Podcaster sich eine Halle mieten, um eine Veranstaltung zu machen, die Halle, die halt sonst normalerweise von irgendwie einer Disco gemietet wird, die halt da Zehntausende von Euros Umsatz machen, ne? Und kann sich so ein Podcaster natürlich so eine Halle nicht am Samstag oder Freitagnachmittag oder Abend mieten. Das ist, glaube ich, verständlich
für die meisten. Ja, entweder ist die Location groß genug und dein Podcast groß genug, dass du das Ding voll machst und da entsprechend noch Umsatz generierst oder so. Oder ja, du kennst halt einen, der einen kennt, oder es passt irgendwie bei der Location von den Konditionen her oder so.
Ja.
Aber an sich fand ich das da ganz schön in dem
ja, Freiheits- war das, ne? Ja. War ein netter Abend da. Ja. In München.
Mhm. Ja, ich habe gestern das erste Mal Fight Club gesehen, glaube ich. Also vielleicht mal so ausschnittsweise bei im Fernsehen, wenn überhaupt.
Kanntest du denn die Regeln vorher? Also gesehen zu haben, haben die Regeln sich so in den allgemeinen Kulturkreis eingearbeitet, dass man die Regeln kennt, ohne den Film zu kennen?
Also die man spricht nicht über den Fight Club, hat, glaube ich, den größten kulturellen Impact, auch wenn man den Film nicht kennt, ne? Das kennt man irgendwie, ne? Und den Twist des Films kannte ich schon. Und habe auch festgestellt, so ja, wenn man so ein bisschen auf bestimmte Sachen guckt, dann kann man vielleicht auch vorher schon drauf kommen, ne? So. Aber ja, nicht die anderen Regeln. Ja, so ein paar davon haben mir was gesagt, als er sie aufgezählt hat, aber halt die erste
und die zweite Regel, die ja die gleiche Regel ist.
Ja, genau.
Das sind, glaube ich, schon so die relevantesten, also dafür, ne? Dass du dich halt ohne Shirt
kämpfst und dass, wenn einer sagt Stopp, dann ist Stopp. Das sind halt, sind halt normale Regeln. Ne? Aber so diese, man redet nicht über den Fight Club, ist halt eine Regel, die halt normalerweise bei irgendwelchen Clubs, in denen man angehörig ist, nicht dabei ist.
Ja.
Was ich gut finde an Regeln, das ist, wer neu dabei ist, kämpft. Das sorgt dafür, dass es keine Touristen gibt. Und das ist ja so ein bisschen auch das Konzept bei den ganzen Chaos-Veranstaltungen mit dem, wenn du da hinkommst, Engel, mach direkt mit, sei der Kongress, sei der Fight Club.
Ja.
So habe ich das auch gar nicht gesehen. Der CCC ist der Fight Club.
Ein bisschen schon. Es ist ja ein Fight Club auf einer anderen Ebene. Also ja. Es ist halt, sei kein Tourist, sondern mach mit.
Ja, also beziehungsweise der Kongress ist der Fight Club so, ne? Also man spricht zwar vielleicht drüber, aber man kann es eigentlich erst so richtig, weiß erst, was es ist, wenn man mal da war.
Ja, ganz ehrlich, wenn du über den Kongress redest, ne, und sagst halt deinen Freunden, hey, hier, ich gehe zum Chaos Communication Kongress, ne, die halten dich doch alle für bekloppt, wenn sie nicht selber mal da waren. Ne? Die denken halt, da sitzen halt 20.000 Leute vor ihren Röhrenmonitoren. Wenn du Glück hast, spielen sie noch Doom. Aber wenn du Pech hast, dann drücken sie halt irgendwie HTML-Seiten zusammen. Aber das ist ja ganz anders.
Und fressen Pizza und stinken. Das ist halt, ne, das, genau. Und dann sagst du, ja, den Kongress kann man schwer beschreiben, komm, du musst es anschauen. Nimm dir nächstes Jahr ein Ticket und komm mit.
Ja.
Wenn dann jemand sagt, ich habe ein Ticket, dann sagst du direkt, ja, dann musst du dich direkt im Engelsystem anmelden. Du musst mitmachen, sonst macht es keinen Sinn.
Ja.
Und so, im Endeffekt ist das.
Ja, vor allem auch durch den Umzug nach Hamburg und jetzt zuletzt nach Leipzig, dadurch, dass viel mehr Platz da war, viel mehr Leute hin konnten, haben sich halt auch die Zielgruppenbereiche geändert, ne, und mehr geöffnet so. Es kommen halt jetzt Leute zum Kongress, die vorher nicht hingekommen wären, so, ne, irgendwie bringen also dann auch gleich noch ihre Familie mit, weil die, ja, kann man dann da auch irgendwie beschäftigen und dann auch, ja, da halt abgeben sozusagen.
Würde ich jetzt beim Fight Club nicht unbedingt machen.
Nee, das ist nicht familienfreundlich.
Ja, worum geht der Film eigentlich so? Also wenn du den jetzt tatsächlich das erste Mal gesehen hast, also so dein Gesamteindruck, was ist denn der?
Also ich habe zum einen festgestellt, wir sind immer noch thematisch jetzt mit den letzten beiden Podcasts, das war Welt am Draht und also dann Welt am Draht und Vergleiche Matrix und 2001 Odyssey im Weltraum, irgendwo noch immer in diesem Parallelwelten, virtuelle Welten, dem Verschwimmen von Wahrheit und Täuschung sozusagen, oder also was ist, dass das nicht mehr so wirklich klar ist, was ist jetzt echt und was ist nicht echt. Und dem Spiegeln der, Widerspiegeln der Gesellschaft so ein bisschen. Und auch Fight Club ist auch so ein Film, wo man in so eine ganz andere Welt abtaucht, ne, wenn man sich drauf einlässt. Und also zu Anfang, bevor ich den Film gesehen habe, wusste ich auch nicht so richtig, worum es geht. Also halt irgendwie, ja, Fight Club und irgendwie
Kung Fu oder
so. Genau, da hauen sich irgendwie Leute und das ist irgendwie so ein elitärer Club oder irgendwie sowas. Und es darf nicht darüber geredet werden. Und irgendwas ist da mit Brad Pitt und Edward Norton.
Ja, ich glaube, das ist auch so das, was die meisten Leute denken, die halt Fight Club nicht gesehen haben und dann davon hören, dass man diesen Film gut findet. Ne? Wie du stehst auf einen Prügelfilm. Oder
ja, genau.
Du magst es gerne brutal und dann Der Film hat noch irgendwie ein 18er Rating, ne? Also du magst hier so richtig die Splatter-Filme, ja. Das ist was für dich.
Ja.
Ne? Und dabei ist der Film, wenn man ihn das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal gesehen hat, denn also mit jedem Mal sehen, findet man andere Dinge in diesem Film, die halt einem nochmal so eine ganz andere Ebene geben, finde ich.
Ja, also IMDb sagt, Genre ist Drama. Das
stimmt, ja, glaube ich, ne? Ich würde sogar fast sagen, es ist ein Romantikdrama.
Oh ja.
Also, ja. Das, ich habe den jetzt auch schon halt ein paar Mal gesehen. Mhm. Also der ist, glaube ich, von 99 oder so, ne, mhm. der Film, oder 98.
Ja, wo wir auch wieder
also Matrix sind. Kam so ungefähr, genau, zeitgleich mit Matrix raus. Ich habe ihn mir gekauft damals auf DVD. Also ich habe ihn damals auf DVD das erste Mal gesehen. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Zu der Zeit war ich gerade volljährig und hatte mal so meinen ersten DVD-Player und habe mir dann hier beim Mediamarkt die 18er DVDs zeigen lassen, die halt irgendwie unterm Tresen waren. Und da war halt Fight Club dabei. Und habe halt gedacht, oh geil, hier, kaufst du dir, ne? Weil hier kämpfen und so, voll cool. Ne? aber es ist der Film ja nicht. Also es geht zwar um Leute, oder man sieht Szenen, wo Leute sich prügeln, aber darum geht es ja in diesem Film gar nicht.
Mhm.
Es geht ja um Lebensinhalt, es geht um dein Selbstverständnis in der Welt, in der du bist, und das Verständnis davon, ob du das akzeptierst, wie die Welt ist, oder ob du es in die Hand nehmen möchtest, es zu ändern.
Genau. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung, ja.
Und grundsätzlich geht es halt erstmal um Akzeptanz. Und das ist ja auch das, was im ersten Drittel des Films oder im ersten Viertel des Films dann ja auch stattfindet, mit diesen ganzen Selbsthilfegruppen, auf die wir ja wahrscheinlich gleich dann noch zu sprechen kommen. Die Selbsthilfegruppen sind ja vor allem auch immer ein Akzeptanzding. Die Selbsthilfegruppen, sie heißen Selbsthilfegruppen, aber im Endeffekt helfen sie dir ja nicht. Sie sorgen dafür, dass du eine Akzeptanz mit deiner Krankheit, mit deiner Einschränkung, mit deinem traumatischen Erlebnis oder was auch immer du hast. Mhm. Also sie helfen dir nicht aktiv, sondern sie helfen dir zu akzeptieren.
Wo wir auch wieder ein bisschen beim Kongress werden, ne? So, man erfährt auf dem Kongress Selbstakzeptanz. Also mir ging es so, nach dem ersten Jahr war ich so, ja, okay, auf dem Kongress bin ich der auf die anderen guckt und denkt so, boah, ihr seid ja krasse Nerds, ne? Und außerhalb gucken irgendwie Leute auf mich und sagen über mich, boah, ein bisschen krasser Nerd. So,
auf dem Kongress darfst du sein. Ich bezeichne es für mich immer als auf dem Kongress bin ich emotional nackt.
Ich habe auf dem Kongress, ich habe so ein Onesie, so ein Strampler, würde man sagen.
Ach ja, der Strampler und das Barett.
Ja, und den habe ich mich da getraut zu tragen, würde ich jetzt so
sonst auf dem Kongress nicht, kannst du auch im Tütü rumlaufen.
Ja, würde ich jetzt sonst keinen. So nicht machen. Also vor allem, weil dann auch der andere mit so einem, mit dann irgendwie so anderen, so Pony, Metal Pony oder Pokémon Onesies rumrennen, ne, fällt es mit einem normalen schwarzen Onesie nicht auf. Und vor allem das erste Jahr in Leipzig war es auch richtig eine sehr gute Entscheidung, weil die Merch-Schlange draußen lang führte. Und da war es dann doch ein bisschen frischlich und ich war sehr froh, dass ich das Ding anhatte. Die letzten Jahre dann nicht, weil, ja, ne, Klimaerwärmung, das war dann im Dezember dann doch nicht so kalt, wie es sonst im Dezember kalt ist.
Ich habe dich ja kennengelernt mit diesem Ding an und ich dachte mir, ja, der ist anscheinend der Kongress erfahren, der ist ja schon ewig in der ganzen Crowd drin, der weiß,
wie es abgeht. Der weiß, wie man sich anziehen muss.
Der weiß, wie man sich auf dem Kongress anzieht. Also während ich auf meinem ersten Kongress in Hamburg dann halt 100 Mal am Tag Pulli an, Pulli aus, Rauchen draußen, Wind, kein Wind, Schatten, Sonne, irgendwas, Pulli an, Pulli aus, Pulli an, Pulli aus, nass geschwitzt, gestunken, gesifft, getropft und der rennt da in diesem geilen Schlafanzug rum und das klappt einfach. Darum habe ich mir auch dann einen Bademantel gewünscht für den nächsten Kongress.
Ja. Also, ja, aber das ist ja bei fast jeder Veranstaltung, zu der man hingeht, die so regelmäßig stattfindet, so dass man, also beim ersten Mal, wenn man da ist, fühlt man sich noch so ein bisschen fremd, bisschen fehl am Platz. Und beim zweiten Mal, da weiß man quasi, wie man sich zu verhalten hat. Auch beim Kongress kannst du dich halt verhalten, wie du willst. Es interessiert keinen, alle akzeptieren dich, wie du bist. Ne? Okay. Mhm. Aber dieses, okay, ich muss halt keine Jeans anziehen, ich kann halt einen Onesie anziehen, ne? Ist halt gut. Das war bei mir so, als ich das erste Mal auf der Love Parade war, 99, war ich halt in Jeans und T-Shirt da. Und beim zweiten Mal auf der Love Parade habe ich mir so einen geilen Rock geholt und so, ne? Weil das ist halt viel freier und viel, viel cooler und es war halt im Sommer, war warm, ne? Mhm. Und interessiert halt auch keine. Dann läufst du halt als weißer Cis-Mann in einem Rock rum, weil interessiert halt keinen und ist halt cool.
Ja, das hast du auf Kongress auf jeden Fall auch.
Aber das ist halt das mit dem emotionalen Nackten. Das fiel mir aber erst in dem Moment richtig auf, als ich dann in Leipzig plötzlich dann die House Security der Messe plötzlich da rumlaufen sah. Freitags oder wann das war. Mhm. Also an Tag in der Nacht, in der ersten Nacht halt, also in der offiziellen ersten Nacht, ne, Tag 1 Nacht, sah ich dann halt die Messe Leipzig hauseigene Security rumlaufen, dann halt in so den Kleidern, in denen so Security halt rumläuft, dann hatten sie dann halt noch die Handschuhe und dann Kuba meint, sie hätten auch einen Teleskop-Schlagstock gehabt. Und dann war für mich
ein Schock. Die waren vorher auch nicht auf dem Kongress.
Nee, hinterher dann auch nicht mehr. Ich habe dann, ich wusste, in dem Moment wusste ich für mich, wofür das, wofür die Awareness-Team-Nummer ist. Denn ich fühlte mich in diesem Moment einfach nur nicht wohl. Das war für mich jetzt kein Security-Breach, das war jetzt kein, ich wusste ja nicht, dass die nicht da sein dürfen. Ne? Das war mir nicht bekannt, sonst hätte ich halt die Security-Leute angerufen. Nein, das wusste ich nicht. Ich fühlte mich einfach nur nicht wohl. Und habe das Awareness-Team angerufen, habe den, also das war für mich selbst ein Schock, weil normalerweise ist man mit sowas ja, ich komme halt normal mit Securities klar, ich renne auch nicht so rum, dass ich den auffalle oder sonst irgendwas, aber auf dem Kongress bin ich offensichtlich so mental nackt, dass ich da halt so runterfahre, dass ich mit so etwas nicht rechne, dass solche Menschen dann halt plötzlich da rumlaufen. Und die haben mir in dem Moment dann halt wirklich mein Kongresserlebnis gestört. Und ich habe dann das Awareness-Team angerufen, habe denen gesagt, dass die ja rumrennen. Hat der Mensch am Telefon gesagt, ja, die dürfen da ja gar nicht rumrennen, ich kümmere mich drum. Und da kam dann halt tatsächlich dann halt 2-3 Minuten später die Security dahin und hat die dann halt darauf hingewiesen, dass das während dieser Veranstaltung weder gewünscht noch erlaubt ist, dass die da rumlaufen und dass das auch nicht so. Dann waren sie halt weg, die wussten es halt nicht. Mhm. Die haben einfach ihren Job gemacht. Aber durch das Ausführen ihres Jobs haben sie mich gestört. Und dieses mental nackt sein, dieses sein und sein können, wer oder was man sein möchte, dieses tun dürfen, was man möchte, solange man niemand anderem schadet. Das ist halt etwas, was auf dem Kongress wichtig ist. Und jetzt haben wir ja den Bogen vom Fight Club zum Kongress gehabt. Die werden vielleicht nochmal
haben. Ganz kurz noch was. Ich muss nochmal auf den Kongress eingehen. Der erste in Leipzig war mein dritter Kongress, glaube ich. Was aber einfach daran lag, dass der vorherige Job, den ich halt, bevor ich zum Kongress bin, das nicht hergegeben hat, dass ich zu der Zeit immer safe Urlaub nehmen kann und dann halt irgendwie noch die letzten Jahre in Berlin Ticket kriegen, war ja dann auch mal schwierig. Weil es dann schon mehr als voll war. Und was du sagtest, genau das sagte auch jemand zu mir in Hamburg bei meinem ersten Kongress. Was ist dein erster? Ich dachte, du gehörst hier schon zum Inventar dazu. Weil ich halt da schon in der Podcast-Szene und in der Berliner Club- und C-Base-Szene so ein bisschen mit drin war. Und ja, ansonsten kann ich auch nur sagen, das bestätigen, was du sagst, dass der Kongress halt ermöglicht, dass man da, sich so geben kann, wie man ist. Und dann guckt mal vielleicht jemand und so, ja, okay, so, ja, ist halt so. Und inzwischen geht ja der Kongress auch immer mehr ein auf so, dass es eben auch Silent Areas gibt, die dann nicht nur für die Leute sind, die mal Ruhe haben wollen, sondern auch irgendwie für Autisten sind. Die gesagt haben so, ja, das ist ja hier irgendwie alles ganz cool, aber ich brauche auch mal hin und wieder einen Rückzugsraum. Sieht es denn aus so? Okay, ja, nee, haben wir nicht. Oh, dann machen wir das selber. so Sachen.
Ja, und das, was der Kongress so und diese Offenheit und jeder kann so sein, wie er will und wird so akzeptiert, wie er will, wie er ist, ist ja eigentlich quasi genau das Gegenteil von dem, wie der Film Fight Club anfängt. Ne? Also bei Fight Club, der fängt ja damit an, dass das Leben von dem Sprecher zu beschreiben, der ja auch keinen Namen hat in dem Film, ganzen Film. Der wird ja nie benannt, der Hauptdarsteller Edward Norton.
Stimmt.
Er kriegt ja nie einen Namen. Er ist quasi eine namens- und seelenlose Person, die halt genauso ist wie alle anderen. Ne? Lebt halt in seiner
kleinen Wohnung, ne, sein Apartment, was sein Ein und Alles ist, ist halt ausgestattet wie ein IKEA-Katalog. Ne?
Und ja, die Szene fand ich beeindruckend. So
und wenn er halt unzufrieden ist, dann ruft er bei IKEA an. Also es wird nicht als IKEA benannt, aber sieht halt genauso aus wie IKEA. Ne? Deswegen
ruft halt bei Fürni.
Fürni, ja genau. Ruft halt bei der schwedischen Möbelfirma an und bestellt sich den nächsten Teppich, der da wunderbar zu seinem Beistelltisch passt, den er schon hat, der dann genauso in dem Katalog abgebildet ist. Und er passt sich halt der Gesellschaft an und die Gesellschaft wird vorgegeben von den großen Firmen wie IKEA, wie der Firma, für die er arbeitet. Das ist ja genau das Gegenteil von dem Kongress.
Im Endeffekt ist er niemand. Also er wechselt später dann ja auch die Namen auf den Namensschildern regelmäßig. Er wird nicht mit namentlich benannt und er ist ein beliebiger Kunde, der sich beliebig exklusiv in seinem Wohnzimmer einrichtet und trotzdem sieht das Wohnzimmer genauso aus wie alle anderen beliebig von IKEA eingerichteten Wohnzimmer, weil es halt einfach nur diesen einen Stil gibt. Ja. Er ist ein beliebiger Mensch, ein beliebiges Zahnrad in dem Getriebe der Gesellschaft.
Aber ich fand, der existiert
quasi gar nicht.
Die Einblendung, die fand ich toll, die Overlays mit den Namen und den Preisen und ne und
das alles heißt und so. Wo man ihn in seinem Zimmer sieht, in seiner Wohnung sieht und dann sehen die ganzen Preise von dem Tisch, von dem Regal, von dem Teppich. Der Kameraschwenk,
ja, und also fand das für 1990, fand ich das gar nicht so schlecht und bin nur so gedacht, so ja, heute wäre es wahrscheinlich in der deutschen Fassung, werden die Einblendungen noch übersetzt sozusagen oder lokalisiert im jeweiligen Film, aber so an sich fand ich das sehr beeindruckend. Was ich noch zu Anfang sagen wollte.
Währenddessen läuft doch schon mal einmal eine der schönsten Musiken in dem Film. Der Soundtrack von Fight Club ist ja auch sehr hörenswert. Den habe ich mir irgendwann auch gekauft. Und manchmal höre ich auch einfach nur den Soundtrack von Fight Club, weil er einfach toll ist. Die Dust Brothers haben den gemacht und der Soundtrack ist halt einfach Wahnsinn. Dann läuft dieses eigentlich Telefon-Warteschleifen-Musik läuft da währenddessen dann. Achte beim nochmal schauen auf jeden Fall mal auf den Soundtrack. Manchmal ist es auch nur sehr, sehr leise. Es ist alles passend.
Ja, was ich zum Anfang noch sagen wollte, was mir so insgesamt auch gefallen ist, dass das ein für beide Hauptdarsteller ein relativ typischer Film ist. Edward Norton, der oft so
Halt gespielt hat.
Gestörte Persönlichkeiten spielt, ne? Hat er auch in Zwielicht, wie hieß der? Zwielicht, hieß der so? Da spielt er auch so einen, der gespaltene Persönlichkeit hat, ne? Und ja, genau, wie du gesagt hast, Hulk hat er auch gespielt und ja.
Das war kein guter Hulk.
Nee.
Obwohl ich Edward Norton halt echt gerne mag. Ja. Also nichts gegen Edward Norton, aber der Hulk-Film ist halt kein guter Hulk-Film.
Der Hulk-Film war leider nicht gut, ja. Ja, und Brad Pitt spielt in dem Film so die typische Lebemann-Figur. So, von der halt jeder junge Erwachsene irgendwie träumt, so wie man mal sein möchte, so, ne? Irgendwie gut aussehend, was irgendwie beliebt in einer, ja gut, in dem Fall nicht in einer guten, wunderschicken Wohnung, aber in einer großen Wohnung auf jeden Fall. und ich fand auch die deutsche Synchronfassung, also ich habe sie noch nicht auf UV gesehen, ich habe in Deutsch geguckt, fand ich auch gar nicht so schlecht.
Das waren aber auch die 90er. In den 90ern gab es sehr viele gute Synchronisationen, da hat man sich sehr viel Mühe gegeben.
Ja, weil es ja auch noch nicht so viele Filme gab, ne? Und da hatten die dann wahrscheinlich auch mehr Zeit und vor allem auch die Sprecher haben sich wahrscheinlich auch mehr Mühe geben können und auch mehr Mühe geben wollen. Ne?
Also ich habe den Eindruck, es gab bessere Drehbücher. Also in den 80ern waren die Dialogregie-Geschichten, glaube ich, viel, viel. Also die Texte, die da gesprochen werden, können nicht in diese Szene, auch egal wie gut der Sprecher ist, können sie nicht auf diese Szene gesprochen werden. Und in den 90ern hat man sich einfach nicht nur Gedanken gemacht, was bedeutet das, was der da gerade sagt, sondern wie bekomme ich das hier auch dann eingebaut. So kam es mir vor. Also ich finde da in den 90ern find ich da ganz viele Filme liebevoll synchronisiert.
Ja,
und Fight Club gehört da auf jeden Fall dazu.
Ja, es klang auch ziemlich gut. Also, ne, du hast ja oft irgendwie mal Filme oder Serien, wo du, ja, das, du hörst es schon raus, dass es nicht der O-Ton ist sozusagen. Ne? Also da kannst du wirklich irgendwie die Tonspur wechseln und auf einmal hast du so ein ja, klingt alles anders.
Mhm. Fight Club sieht verdammt gut aus. Es ist ja nicht nur was geschieden im Film, es ist ja auch die Kameraführung, es ist ja auch das Mastering. Also Fight Club hat halt einfach, du nimmst irgendeine beliebige Szene aus Fight Club, ein Standbild, und zeigst es jemandem, der den Film kennt und der weiß, dass es Fight Club ist. Auch wenn es irgendeine Szene ist von irgendwas, was jetzt nicht, also nicht die Villa, nicht der Tyler Durden, sondern einfach irgendein beliebiges Ding hier vor dem Hochhaus, in dem er wohnt. Du siehst, ja, Fight Club hat halt einen eigenen Geschmack. Optisch, im Audiobereich gesamt. Finde ich, den erkennt man schon. So wie man es bei 2001 ja auch erkennt, also das erkannt hat. Das, manchen Filmen sieht man halt an, wer es ist.
Ja.
Fight Club gehört dazu.
Ja, dann ja, haben wir noch neben den bei den Hauptdarstellern noch Helena Bonham Carter, die, ja, ich glaube so, ja, fürs Massenpublikum, glaube ich, so am ehesten durch ihre Rolle als Bellatrix Lestrange in den Harry Potter Filmen bekannt ist.
Kann ich nicht, Harry Potter bin ich nicht.
Und ja, ansonsten auch immer so ähnliche Rollen hat, ne? Also auch immer die so, ja, so leicht
immer so ein abgedrehte, bisschen die abgespacete, ja.
Ja. Abgespacete, Verrückte, die aber auch, also sie hat auch das Gesicht und oft die Frisur dafür, also das steht ihr immer sehr gut. Zuletzt einen der größeren Filme, in Ocean's 8, auch dabei gewesen, den ich auch sehr gut fand. Hat sie auch wieder so eine ähnliche Rolle gehabt. Genau, da war sie die überdrehte mit ihrer Modelinie, die aber eigentlich kurz vor der Pleite war oder so gut wie pleite war.
Was man gerne, wenn man sich jetzt schon über einen Film unterhält, noch sagen könnte, wer den Film produziert hat, das war nämlich David Fincher.
Ja, genau.
Der auch einige Produktionen halt dann hatte, die groß und bekannt sind, aber insbesondere 7. 1994, vier Jahre vorher hat er mit 7. Bei 7 trat meines Wissens Brad Pitt zum ersten Mal auf der internationalen Filmbühne auf. Ich glaube, also Brad Pitt hat vorher schon irgendwelche Dinge getan, aber keine Popularität erreicht dadurch. Und ich glaube, 7 war so das Werk, durch das Brad Pitt im Endeffekt dann auch mal bekannt wurde.
Ja, ich schaue auch gerade mal, was er vorher
so habe ich zumindest True Romance in Erinnerung. Haben wir noch.
Ja. Interview mit einem Vampir ist so der also von 94 und der früheste, der mir dann auch was sagt, ohne dass ich ihn auch gesehen habe.
Ist auch ein sehr guter Film eigentlich.
Ja,
also, und ich habe ihn auch nur einmal gesehen, aber müsste man mal wieder gucken. Ich habe ihn gut in Erinnerung.
Genau, dann kommt schon 95, 7, ja.
12 Monkeys. Ja. Zurück zu Fight Club.
Mhm.
Ja. Diese IKEA-Szene und so die anderen Szenen, die so danach folgen, die machen ja so eine sehr düstere Stimmung. Also der Hauptcharakter, der namenlose Hauptcharakter, wie wollen wir ihn nennen? Ich weiß es nicht.
Jack. Genau, es wird ja hin und wieder im Film mal Jack genannt. In der IMDb steht nur The Narrator, also der Erzähler. Ja.
Ja, dieses Jack, das kommt ja von diesem ich bin Jacks bla bla bla. Das zitiert er ja auch nur irgendwoher. Also das war ja vorher in irgendeiner Zeitung, kam das ja drin, glaube ich, drin vorher in dem Film oder in dem Buch.
Er weiß ja selbst nicht, wer er ist. Und deshalb hat er halt dann keinen Namen. Dann ist er halt der Edward Norton.
Ja, der Edward Norton. Leidet unter Schlafproblemen. Geht dann halt irgendwie zu irgendwelchen Support-Groups, wo er sich über Hodenkrebs bedauert, dass er Hodenkrebs hat, obwohl er es gar nicht hat. Und lebt halt ein Leben. Ich will nicht sagen, dass es doch einem sehr typischen Businessleben ähnelt, aber es ist halt so, er arbeitet in einer Autofirma, lebt von Hotel zu Hotel und lebt halt so ein Leben, was halt sehr, sehr alleine ist. So einzelverpackte Produkte, ob es jetzt der Q-Tip ist, der einzeln eingeschweißt ist oder dieser Single Marmeladen und Zuckerpackungen im Flugzeug sind oder sowas. Also das ist so eine sehr düstere und einsame Stimmung, in die uns der Film da versetzen will, finde ich. Also du, nicht nur, dass er halt alleine in seiner kleinen Wohnung mit seinen IKEA-Produkten lebt, sondern halt auch die anderen Sachen, die er in seinem Leben macht. Er ist halt, lebt halt, arbeitet in seinem Cubicle, ist dann unterwegs in Hotels und in Flugzeugen und ihm wird an jeder Stelle in seinem Leben wird ihm gesagt, du bist alleine, weil dein Q-Tip ist einer, der ist einzeln eingeschweißt, deine Marmelade ist für eine Person gedacht und deine ist halt alles für eine Person gedacht, du bist alleine. Das wird ihm ja so gesagt.
Und der formuliert das dann ja auch aus, genau während man diese Sachen sieht, dann sagt er portioniertes Essen, portionierte Freunde, portioniertes Leben.
Ganz genau.
Das ist ja dann sein Punkt. Und das alles erzählt er dann halt dem Tyler Durden, den er auch als portionierten Freund im Flieger dann halt neben sich sitzen hat und ihm das alles so erzählt.
Und die auch noch den gleichen Aktenkoffer haben.
Zufälligerweise. Mir ist es gestern beim Schauen aufgefallen und dann hatte ich natürlich die Gelegenheit zurückzuspulen, weil ich so gedacht habe, so, Moment mal, das Bild zuckt ja. Was ist denn da los? Und dachte, ah, Moment, das ist ja ein Stilmittel des Films. Und bevor Tyler Durden das erste Mal in dem Flugzeug auftaucht, taucht er schon immer wieder als ganz kurzes Frame im Film irgendwie da auf. Also man hat immer so einen Zucken und denkt so, was war das? Und ich, also wenn man das damals im Kino gesehen hat, dann habe ich gedacht, was ist denn da los? Also irgendwas stimmt mit dem Film nicht. Das ist immer so, da zappelt immer irgendwas, irgendwas taucht da irgendwie auf oder man sieht es wahrscheinlich, denkt so, habe ich irgendwas, ich was mit den Augen oder so? Und ja, und dann erst wenn man dann irgendwie später das mal auf DVD hatte, dann konnte man mal genauer gucken und sieht dann, Moment, da taucht ja einer im Bild ganz kurz auf.
Und dann sieht man, dass er im Bild auftaucht, an die Wand lehnt, während der Arzt ihm sagt, nehmen Sie doch mal Schlafmittel oder irgendwas und dann versuchen Sie mal mit einer Selbsthilfegruppe.
Ja,
oder und da oder steht dann Tyler Durden an der Wand und grinst.
Ja, oder draußen irgendwie auf der Straße ist er kurz zu sehen. Und ja, später gibt es ja noch die Erklärung, dass er irgendwie erklärt, woran irgendwie Leute im Kino erkennen, dass sie die Filmrolle wechseln müssen und so.
It's called a changeover. The movie goes on.
Genau.
Nobody in the audience has any idea.
Dass er da so kleine Spielereien mitmacht, die man dann ganz kurz sieht. Fand ich auch sehr schön, die Szene dann scheinbar familienfreundlicher Film läuft. Und dann irgendeine Szene kurz kommt, die da nicht reingehört.
Die aber halt auch nur für ein Frame. Nur ein einziges Bild. Ne?
Ja.
Wo dann die Leute denken, habe ich das jetzt wirklich gesehen? Oder ich mir
man hört es auch noch so ein oh.
Genau.
Ja.
Ja, und die Kinder weinen.
Und diese Stimmung in seinem Leben, ne, als er dann, nachdem er Tyler Durden da kennengelernt hat im Flieger und dann nach Hause kommt und sein Haus brennt, explodiert ist, und dann wird auch gesagt, ja, er hat so ein soundproof Apartment, sodass man die Nachbarn nicht hört. Also dieses einzelne Leben wird dann noch mal extra gezeigt. Also du holst ja noch ein Apartment, dass du ja nichts noch von deiner Umgebung mitbekommst, sondern du willst eigentlich auch alleine sein. Ne? Und dann,
Ja, dann bricht dieses Leben so ein bisschen auseinander, weil er dann halt Tyler Durden kennenlernt, der ihm so ein bisschen anderes Leben zeigt.
Mhm. Und, davor wurde er ja schon gefragt, was er so macht. Ich habe Seife. Und da bekam er dann die Visitenkarte von Tyler Durden in die Hand gedrückt. Die Paper Street Soap Company, die auch ansässig ist in der Paper Street in einer schönen Villa. Und die verkaufen Seife. Und die Visitenkarte zieht er dann ja raus, als sein Haus weg ist. Wo kann ich hin? Der Koffer hat vibriert, der kam nicht durch den Zoll, er hat seinen Koffer nicht mit seinen Sachen. Seine Wohnung ist explodiert, die Einzelteile seiner IKEA-Schränke liegen vor ihm auf dem, auf dem Boden, aus dem 13. Stock auf dem Boden geschleudert durch die Explosion. Er kann nicht in das Haus rein. Haben Sie jemanden, den Sie anrufen können? Nee, hat er eigentlich nicht.
Außer wir haben eine Sache vergessen. Ja, und noch, er hat noch Marla, also die Frau, die er in den Supportgruppen vorher kennengelernt hat. Da haben wir, glaube ich, noch nicht so drüber gesprochen. Er geht halt zu so Supportgruppen, weil er halt mit seiner Schlaflosigkeit klar werden möchte und lernt da eine Frau kennen, die ihm das erste Mal auffällt, in einer Supportgruppe oder Hilfsgruppe, wie nennt man das? Selbsthilfegruppe. Für Hodenkrebs, wo so eine Frau ja eigentlich gar nicht reingehört, weil die in der Regel keine Hoden hat, die an Krebs kranken könnten.
Er lernt sie aber auch in der Hodenkrebsgruppe kennen, nachdem er dann schon den Selbsthilfegruppentourismus begangen hat und einfach jeden Tag in jede Selbsthilfegruppe geht, die gerade läuft. Das eine sind Blutparasiten, das andere ist nach der Krebsbehandlung, das andere ist weiß der Geier was. Er geht ja schon jeden Tag in die Gruppen und plötzlich ist die Maler auch da. Und in der Hodenkrebsgruppe sprechen sie sich dann halt im gemeinsamen Weinkreis in den Zweiersitzungen spricht er sie dann an. Hodenkrebs hat sie ja wohl offensichtlich nicht.
Ja, und im Erzählen wirft er ja ihr auch vor, das, was er macht.
Und, du bist eine Arme, du bist eine Elendstouristin und ich kann das nicht, wenn du dabei bist.
Ja, genau. Und er ist gerade dabei, das irgendwie zu genießen und sie macht es ihm kaputt.
Durch diese Gruppen schafft er es halt, seine Schlaflosigkeit zu überwinden, ne? weil er halt merkt, dass anderen Leuten es genauso schlecht geht oder noch schlechter geht. Und sobald er merkt, ah scheiße, da ist jemand dabei, der faked das Ganze, ist seine Schlaflosigkeit halt wieder zurück. Und dabei ist er ja selber genau diese gleiche Person. Mhm. Also er faked das Ganze ja auch.
Wenn man nichts sagt, dann glauben sie, dann vermuten sie das Schlimmste und dann weinen sie umso mehr. Dann drücken sie sich umso fester. So sagt er, während er Meatloaf die Titten zuweint und anschließend ein Smiley in Meatloafs Bauch eingeweint ist. Und nicht mal Neugeborene schlafen so tief wie ich.
Ja, was eine schöne Hommage an Forrest Gump ist, fällt mir gerade ein. es gibt ja auch eine Forrest Gump-Referenz in dem Film. Schreit ja einmal jemand, lauf Forrest, lauf hinterher. Was ich übrigens auch schon mal gemacht habe, da ist einer zur S-Bahn gesprintet, so in den letzten Minuten. Ich habe geschrien, lauf, Forrest, lauf.
Das macht man ja auch, wenn jemand weg.
Und er so, ja. Das war nicht gut.
Ja, und dann zieht, dann nach seiner Explosion von dem Apartment, dann meldet er sich halt bei Tyler Durden und dann zieht er bei Tyler Durden ein. Mhm. In die Villa, in sehr großen Airquotes, Anführungsstrichen.
Villa. Beziehungsweise eigentlich ruft Tyler ihn ja an, weil er erst anruft und er geht nicht ran, das ist nur tut, und legt ihn gleich auf. Ja. Ruft ihn zurück und sagt immer, ja, nee, ich gehe nie ran, ich lasse Leute mal auf dem AB sprechen. Ja,
zuerst ruft der Maler an. Er gab Maler ja die Telefonnummer und sie gab ihm ja auch ihre. Er ruft zuerst Maler an. Maler geht ran. Er spricht aber nicht mit ihr, legt auf und traut sich nicht mit ihr zu sprechen. Ne? Ja. Also in dem Moment versagt er nochmal, jemand nicht Beliebiges zu sein, weil er sich nicht traut, die Frau, die ihn, die einzige Person, die er privat, persönlich irgendwie kennt und offensichtlich auch in irgendeiner Art und Weise dann halt auch fasziniert, sonst wäre sie ihm nicht in den Sinn gekommen, anzurufen. Da kommt traut er sich aber nicht.
Dieses schüchterne junge Bild kommt dadurch, ne? Also, was
genau, und so danach ruft er dann das. Wir haben Latenz, Entschuldigung. Kein Problem. Du.
Sag.
Ach so, gut. Dann, also er ruft die Maler an, traut sich nicht mit ihr zu sprechen. Und weil er schon wieder versagt, in der Situation jemand sein zu können, ruft er anschließend dann das Alpha-Männchen an. Und das Alpha-Männchen geht auch nicht dran. Das Alpha-Männchen ruft ihm zurück. Denn das Alpha-Männchen lässt sich nicht anrufen, es ruft an.
Ja, finde ich eigentlich gar keine so schlechte Einstellung mit diesem ich gehe nicht ran, ich lasse Leute, wenn dann, auf dem AB sprechen und ich, beziehungsweise ruft die Leute nach Lust und Laune zurück.
Mhm. Ja. Anrufen ist sowieso so sehr
unhöflich, übergreifend. Das ist so, da ist jemand, der will jetzt was von dir und es ist irgendwie dringend
Er erwartet, dass du das, was du gerade tust, zurückstellst gegenüber dem, was er jetzt von dir möchte. Und so werde ich ja bei meinen ganzen Podcasts gefragt, ja, aber wer soll denn das hören? Wer hört denn das überhaupt? Wen interessiert denn das? Ja. Es spielt ja überhaupt keine Rolle. Es liegt da. Es liegt da rum. Und wer es hören möchte, der hört sich's an. Und wer es nicht hören möchte, der hört sich's nicht an. Es ist unintrusiv. Es liegt einfach als Angebot da rum. Und du wirst nicht mal mit der Antwort zugespammt, außer Wert des Adventskalenders. Mhm. Also,
deswegen finde ich das auch immer so schlimm, wenn irgendwie irgendwelche Hotlines anrufen, wegen, weiß ich nicht, irgendeinem Käse oder irgendwie hier, ups, Rechnung nicht bezahlt, was ist denn? Rufen an, aber sprechen nichts auf den AB, sodass die mal sagen, so, ja, hier, Herr Knecht, melden Sie sich mal. Oder dass man zumindest Bescheid weiß und dann beim nächsten Mal, wenn man die Nummer nochmal sieht, dann rangehen kann oder so. Ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein aus Datenschutzgründen oder was, oder ja, weiß ich nicht, warum die das nicht machen. Also, ja, ist merkwürdig.
Ja, naja, auf jeden Fall, dann kommt dann diese abgerockte Villa. Was machen sie denn dann? Da machen sie halt Seife, ne? Ist das schon soweit? In dem Zeitpunkt?
Davor ist noch was ganz Wichtiges, bevor sie nämlich in die Villa gehen. Sie treffen sich nämlich erstmal in einer Kneipe.
Sie saufen
den ganzen Abend aus so einem großen Biereimer. Wie heißen die Dinger? Pinscher, glaube ich, oder so. Nee, Pinscher sind Hunde. Pitcher. gut, ich habe keine Ahnung, ich bin da nicht so mondän. Also die sitzen in der Kneipe und saufen, bis die Kneipe zumacht, dann werden sie rausgekehrt. Und dann sagt Tyler Durden, frag doch. Ja, was? Nee, du hast mich angerufen, weil du bei mir schlafen möchtest. Frag mich doch einfach. Ne? Also du traust dich noch nicht mal.
Ja.
So, frag mich halt. Ja, wäre es für dich denn in Ordnung? Was? Kann ich bei dir schlafen? Ja, klar. Aber dann eine Bedingung, schlag mich so fest du kannst. Dann kloppen sie sich zum ersten Mal auf dem Parkplatz vor der Kneipe.
Ja.
Und dann gehen sie, und das ist dann halt der Pfand oder die Bezahlung dafür. Also der Edward Norton sieht dann zum ersten Mal in dem Film, sieht er dann halt zerrissen aus. In dem Moment sieht er wirklich scheiße aus. Er hat eine aufgeplatzte Lippe, er hat ein dreckiges Sakko, er hat die Haare durch. Davor war er der gegelte Katalog-Hipster.
Mhm.
Und jetzt ist er zum ersten Mal, ist er dann halt ein bisschen ramponiert halt.
Ja.
Ja, abgefuckt kommt er später. Also jetzt ist er erstmal ramponiert. Das war ja vorher auch schon nicht sein Stil. Also er ist jetzt nicht mehr clean Ikea-Boy. Und dann ist er auch kompatibel für die Villa und dann gehen sie zusammen in die Villa.
Genau, und Villa, ich weiß nicht, haben alle Leute diesen Film gesehen, die jetzt hier zuhören? Ich hoffe doch.
Spoilerwarnung.
Die Villa ist halt auch keine Villa. Die Villa war mal eine Villa, aber das ist auch schon ein paar Jahre her, dass die Villa mal eine Villa waren, sondern die Villa ist eine Bruchbude, wo man, wenn es regnet, den Strom ausschalten muss, weil sonst Probleme gibt, weil man halt sonst einen Schock kriegt oder so.
Und während er den Strom ausschaltet, steht er bis zu den Knie in Wasser im Bademantel und schaltet den Strom aus.
Ja. Ja.
Ja, es regnet rein, es ist verschimmelt, es ist vergammelt, es ist alles irgendwie, es ist so ein Abrisshaus. Also ob es ihm gehört, ob er es gekauft hat oder ob er einfach nur dort wohnt, ich weiß es nicht. Aber vermutlich schert ihm diese Immobilie auch niemand oder so in der Art. Wird's ja dann, also es ist irgendwie, ja, vielleicht war es früher ein Direktorenhaus. Es scheint ein großes Industriegebiet zu sein von Schwerindustrie. Vielleicht war das dann früher die Direktoren- oder die Vorarbeitervilla oder sowas. Vor 100 Jahren. Und seit 98 Jahren kümmert man sich nicht mehr drum. In der Paper Street. Da ist ja Industrie drumherum. Das ist ja alles, das ist ja kein Wohngebiet. Die sitzen halt sehr, sehr alleine. Was später ja auch noch wichtig ist bei dem, was dann passiert. In einem Wohngebiet hätten sie das ja nicht tun können.
Genau, also ja. Der Film ist halt tatsächlich so komplex. Ich glaube, wenn wir jetzt jede Szene besprechen, das klappt gar nicht. Also so im Grunde, was sie jetzt machen, ist, Tyler führt den Edward Norton in seine Welt ein, so ein bisschen. Also der Er ist halt der Seifenmann aus der Paper Street und dann zeigt Brad Pitt dem Edward Norton, wie man halt Seife macht. Also das Ganze ist noch ein bisschen, oder?
Und die Grundzutat dafür ist Fett und das ist das Fett aus Schönheitskliniken. Wir verkaufen reichen Frauen ihre schwabbeligen Ärsche zurück. Ja. Sie brechen in Schönheitskliniken ein, klauen das Fett, machen dann aus diesem Fett machen sie dann Seife, dass sie hinterher dann halt für teuer Geld für 30 Dollar das Stück oder so.
Ja. Ja. 20, 30 Dollar pro Seife und das ist schon, ja, lustig irgendwie eigentlich. Also du verkaufst den fetten Leuten das zurück, was sie sich vorher absaugen lassen haben. Das ist. Aber dabei bei diesem ganzen Prozess vom Seifenmachen, da gibt es ja ein Nebenprodukt, was auch so eine sehr wichtige Rolle in diesem Film hat. Und zwar Glycerin bildet sich oben auf der Seife, wenn ich die Chemie richtig verstanden habe.
Genau, und das zur gleichen Zeit mit Orangensaft vermischt, ergibt Dynamit oder so, ne?
Ja, ja. So oder so ähnlich. Bitte keine Chemieprofessoren anrufen.
Beschwerden bitte an dev0@filmsprech.de.
Genau.
Sie erzählt dann, dass man aus den Nebenprodukten der Seifenproduktion halt auch wunderbaren Sprengstoff herstellen könnte, thematisiert das dann aber nicht weiter. Es wird ja Seife produziert. Es wird nicht darüber gesprochen, was mit den Nebenprodukten geschieht.
Genau. Ein weiteres Nebenprodukt ist, dass Marla trotzdem nochmal wieder auftaucht. Und zwar, Marla trifft sich mit Tyler Durden.
Mhm.
Die treffen sich in dem Haus, verabreden sich. Ich glaube, ursprünglich verabreden sie sich bei Marla und sie wird dann aber von der Polizei, also sie wird von den Nachbarn irgendwie angeschwärzt, dass sie, ich glaube, Drogen nimmt oder sowas. Die flüchten dann quasi vor der Polizei und landen dann bei Tyler Durden mit in der Villa.
Sie ruft in einer Selbstmordsituation an.
Ja.
Und da weiß ich immer noch nicht, wie. Also das wäre dann vielleicht so ein rückblickendes Aha-Ding. Denn sie ruft in der Villa an, um Edward Norton zu erzählen, dass sie gerade Schmerzmittel genommen hat, um sich umzubringen. Aber es ist eher so ein Hilferuf und keine echt ernst gemeinte Selbstmordgeschichte, ob er doch bitte kommen möchte. Und er will es nicht hören. Er legt den Hörer daneben und lässt sie einfach quasseln und es ist ihm egal. Und dann hört der Tyler plötzlich, dass das Telefon, dass da jemand spricht und hört dann halt zu. Und deshalb geht er dann halt dahin. Also Tyler lernt die so kennen, dass er dann halt an Edward Nortons Stelle dann halt sie vor dem Selbstmord bewahrt.
Ja, ja. Er sitzt dann noch morgens irgendwie da und also Edward Norton und sagt so, ich hatte einen ganz furchtbaren Traum. Und dann kommt irgendwie sie reingelaufen und erzählt irgendwas Er guckt so, was machst du denn hier? Und sie, ja, wie, was, hä? Was meinst du damit?
Doch, du Arschloch.
Ja. Und
da ist schon so ein bisschen so ein Hinweis, dass da irgendwas in dieser ganzen Geschichte nicht stimmt, die uns der Film erzählen will.
Genau, ja. Und was dann einem vielleicht auch...
Und kaum verlässt Mahler den Raum, kommt Tyler um die Ecke.
Richtig, das wollte ich gerade sagen. Genau, immer wenn das ist so das Typische bei diesen... Ja, Geschichten, die man möglicherweise vorher schon erkennen kann, dass eben immer nur der Hauptprotagonist den anderen sieht und der dann immer nur dann auf, also von anderen nicht, mit den anderen nicht interagiert, beziehungsweise immer dann auftritt, wenn die anderen irgendwie den Raum verlassen, so.
Ja.
Ne, der Tyler spricht auch später beim Projekt Chaos, spricht er selbst währenddessen, aber wenn Mahler da ist, gibt es immer nur einen im Raum, im Bild.
Mhm.
Der beiden. Das hätte einem komisch vorkommen müssen, beim ersten Mal auch schon, aber kam es irgendwie nicht. Waren wir da noch zu jung, als wir es zum ersten Mal gesehen haben, oder warteten wir auf irgendwas ganz anderes in dem Film?
Ich glaube, es gibt viele Sachen, auf die man gar nicht achtet, wenn man ihn das erste Mal sieht. Hm. Die einem eigentlich erst, wenn einem am Ende dieser, ich will nicht sagen Plot-Twist, aber wenn einem am Ende dieser Hauptpart in dem Film eigentlich klar wird, wenn man das vorher nicht weiß, dann kann man das gar nicht sehen. Also denn auch es gibt ja so eine Szene, da kriegt Edward Norton, Tyler Durden küsst, glaube ich, Edward Norton auf die Hand und kippt dann da eine Säure drüber, dass genau an der Stelle die Hand verbrennt.
Mhm.
Und er hat dann danach halt immer diese Brandstelle. Aber ich hoffe jetzt verrate ich nicht zu viel in diesem Film. Ab diesem Moment hat Tyler Durden die gleiche Brandstelle an der gleichen Handstelle.
Ja.
Also an der gleichen Hand.
Genau.
Und ab da das siehst du halt nicht, wenn dir nicht klar ist, worum es in diesem Film geht oder was halt dieser Twist in diesem Film ist. Das fällt halt nicht auf. Aber wenn du es halt weißt, dann siehst du es halt.
Vorhin gibt es ja die Szenen, wo, also quasi immer, wenn sie sich, da gibt es ja relativ viele Szenen, wo sie sich prügeln oder halt irgendwie miteinander interagieren, was halt dafür sorgt, dass man gar nicht darüber nachdenkt, dass das, dass da irgendwas nicht stimmt und dass das ein und diese Person sein könnte.
Weil Fincher ja von Anfang an keinen Hehl draus gemacht hat, denn der Film beginnt ja eigentlich mit einer Schlussszene und danach ist das, was wir die ganze Zeit reden, das ist ja die Rückblende. Und der spult ja zweimal zurück, bis er dann halt wirklich am absoluten Nullpunkt ist, wenn sie unter Schlaflosigkeit mangeln, dann bedeutet das einfach, sie schlafen nie. Und zwar mit nie meine ich überhaupt nie. So, und davor sieht man ja dann eine der Schlussszenen schon. Und ja, wenn man da aufmerksam genug wäre, wenn man da schon die Jacke ausgehabt hätte im Kino, wenn man schon zur Ruhe gekommen und so, dann hätte man vielleicht auch da Sachen mitbekommen und dann hätte man beim ersten Mal schauen solche Sachen dann schon wahrgenommen. Also er macht jetzt kein großes Geheimnis draus, er bietet es dem Zuschauer ja schon an, mitzukommen.
Ja.
Aber irgendwie kenne ich keinen,
also es
dem ich glaube, dass er es beim ersten Mal gesehen und erkannt hat.
Genau, es gibt ja zum Beispiel in der Serie Scrubs eine Szene, wo das so ähnlich ist, wo jemand die ganze Zeit mit jemandem spricht und der ist auch da und so und ganz zum Schluss stellt sich eigentlich raus, mit wem sprichst du denn da? Was denkst du, wo du hier bist? Und stellt halt Cox fest, dass er auf der Beerdigung von seinem besten Freund ist, dem Bruder seiner Frau, war das irgendwie so, ja, ne? Und der ist halt schon lange tot und dann wird ihm halt gewahr irgendwie, ja, dann hat er sich die ganze Zeit eingebildet und wenn man das dann weiß, dann sieht man das aus und merkt die ganze Zeit, dass alle anderen um ihn herum gar nicht mit dem anderen interagieren, sondern halt nur mit Dr. Cox und ja, so ähnlich ist es auch bei, ich glaube bei X-Factor gab es auch so eine Folge, wo einer mit so einem Trucker spricht, und die Barfrau ist irgendwie irritiert, so, du isst aber heute viel und warum bestellst du schon wieder was? Und dann wird sie irgendwie angegrabbelt von ihm und die so, hey, was machst du? Und er, ich habe gar nichts gemacht. Und ja, kommt dann auch raus, ja, der ist, hat gerade einen angerufen, der hat halt früh einen Unfall. Und dann, ja, ist er so, oh. Gibt's, ich weiß gar nicht, wo es noch so ähnliche gibt es bestimmt, also es ist sicherlich ein gern genommenes Motiv für so Serien, ne? So irgendwie, dass jemand verstorben, verschwunden, gar nicht da.
Ja, oder halt umgekehrt, in Sixth Sense, ich kann tote Menschen sehen. Ja. Mhm. Dumme Menschen sehe ich aktuell immer, wenn ich rausgehe.
Auch eine schöne Scrub-Szene, wo der Hausmeister in der Kabine sitzt und so, was schauen Sie denn da? Sixth Sense. Und, ja, Brüssel ist das Tod, jetzt am Anfang des Films gestorben. Nein!
Ja. Ja, wollen wir noch mal so ein bisschen auf Marla eingehen? Weil Marla ist ja eigentlich auch ein sehr interessanter Charakter in diesem ganzen Kram. Also sie ist ja so ein bisschen wie Tyler Durden. Ne? Ihr ist eigentlich alles andere egal. Sie geht nach der Selbsthilfegruppe geht sie in den Waschsalon, holt da Wäsche
von irgendwem raus, ne?
Holt da Wäsche aus einer Waschmaschine, bringt die zum Secondhand-Laden und verkauft die dort, ne?
Ja.
Es ist die Eier muss man erstmal in der Hose haben, das zu machen.
Vor allem das so zu machen, wie sie es macht, nämlich einfach über die Straße zu gehen in einem fließenden Verkehr und ne, nicht links, nicht rechts zu schauen, das ist ja scheißegal. Wenn sie jetzt stirbt, dann stirbt sie halt. Das ist ja scheißegal. Das ist das, was damit ausgedrückt wird, glaube ich.
Ja.
Sie lebt für den Moment, auch wenn der Moment nicht lebenswert ist. So ungefähr. Also nochmal noch düsterer Gegenpol zum sie ist verrotzt, sie ist versifft, sie ist, alles ist nicht lebenswert, während Edward Nortons Leben ja dann halt schon irgendwie süß, steril und sauber und clean, ne? Der Ikea-Boy, aber auch nicht lebenswert. Und bei ihr ist es dann halt nicht nur nicht lebenswert, sondern auch noch nicht mal die Mühe wert, sich jetzt die scheiß Ikea-Sachen hinzustellen.
Ja, also so. Ich fand es ja den Film auch über ein bisschen anstrengend irgendwie und auch spätestens
aber bei der... Aber sie muss auch anstrengend sein.
Ja, spätestens bei der Szene, wo Tyler, ja, Edward Norton, die Hand verätzt da mit der Chemie, war ich auch so, Film fängt jetzt an, unangenehm zu werden für den Zuschauer, aber das ist dann so Teil des Films, so, also, ja.
Jetzt muss man ja schauen, also der Tyler Durden, es ist ja nicht nur ein Ergebnis aus dem, was Edward Norton sich halt vorstellt, sondern es ist ja auch gleichzeitig, hat die Maler da ja auch ihren Part. Also es ist ja auch eine Sache, man brauchte für den Film jemanden, der Maler gerecht wird und der Maler für Maler interessant ist. Also auch diese Erwartungshaltung steckt ja in Tyler Durden drin, in dem Film. Für Maler interessant zu sein und für sie auch vielleicht ein Anker sein zu können.
Mhm.
Das ist ja nicht beliebig, das ist ja kein Zufall. Man traf sich ja nicht und fand sich interessant, sondern man fand sich interessant und dann traf man jemanden, der passt.
Ja.
Ja, dann fängt es an von dem, wir sind hier Männer unter uns und hauen uns irgendwie sind aber außerhalb des Clubs ganz andere Leute, ne? Also ja, wo er dann erzählt, wie der schmächtige Kellner da den anderen stärkeren vermöbelt normalen, realen, vor allem Berufsleben ist das Rollenbild getauscht.
Genau, also die gründen halt diesen Fight Club da in irgendwelchen Kellern von irgendwelchen zwielichtigen Bars, ne, haben wir noch gar nicht erzählt, wo sich halt Leute dann treffen, um sich halt zu prügeln. Und da kommen halt auch diese Regeln vom Fight Club her. Ne? Also die erste Regel vom Fight Club ist, dass man nicht über den Fight Club redet. Die zweite Regel vom Fight Club ist, dass man nicht über den Fight Club redet. Die dritte Regel ist, wenn jemand Stopp sagt, dann Stopp, ist der Kampf zu Ende, dann immer nur zwei Leute in einem Kampf, einen Kampf zur gleichen Zeit, keine Hemden, keine Schuhe und die Kämpfe gehen so lange, wie sie müssen.
Ja.
Und wenn du das erste Mal im Fight Club bist, dann musst du kämpfen. Das sind so die 8 Regeln. Und dann sieht man halt, also, okay, dann prügeln sich halt ein paar Leute, es ist ganz nett, aber es ist eigentlich uninteressant für die Handlung vom Film tatsächlich, obwohl der Film Fight Club heißt.
Ja.
Aber dann sieht man halt den Kellner, der halt irgendwie einen Banker oder keine Ahnung, ja wahrscheinlich Banker, bedient Banker, in einem Restaurant. Und in der Nacht zuvor hat halt der Kellner den Banker verprügelt.
Ja. Ne?
Also, aber sie dürfen es sich halt nicht anmerken lassen. Beide haben halt irgendwie, keine Ahnung, Schrammen und Pflaster überall hängen. Und nicken sich halt zu, aber sie dürfen sich halt nicht zu erkennen geben, dass sie sich halt gegenseitig kennen und so ist es halt überall und ich glaube, was dann so von der Story her, dass der nächste große Schritt ist, dass sie halt dass Leute dann einziehen in diese Villa, also die teilweise ziehen Mitglieder von diesem Fight Club, die sie halt nachts in den Bars kennenlernen, ziehen dann halt in diese Villa ein und bereiten dort was vor. Ist er weg?
Was? Achso, der Holm? Nee, ich weiß nicht, ob er sich gemutet hat.
Ist er eingeschlafen?
Egal. Nee, er ist noch da.
Ist noch da, okay.
Die Spur ist noch da.
Ich glaube, wir können das ja so sagen. Sie bereiten halt, im Englischen heißt es Projekt Mayhem, im Deutschen Projekt Chaos.
Ja, Projekt Chaos, genau, ja.
Chaos vor.
Ja.
Wo man halt auch noch nicht so richtig weiß, worum es dort geht. Man sieht halt, die Leute machen halt Seife und es gibt halt immer wieder neue Rekruten oder neue Mitglieder, die halt gerne in die Villa einziehen wollen. Unter anderem kommt halt auch Bob an, den man halt vorher kennengelernt hat. Also das ist der Schauspieler Meatloaf und Sänger Meatloaf, den Edward Norton in der Hodenkrebsgruppe trifft, weil ihm halt Frauentitten wachsen,
ja.
dem Bob.
Ja.
Und der will dann halt auch und er wird halt abgewiesen von Tyler Durden, weil er halt zu alt ist. Ne? Und dann Tyler Durden geht halt rein und schlägt die Tür zu. Bob will halt abhauen, aber dann läuft halt Edward Norton hinter mir her. Hier, der meint das gar nicht so. Und dann kommt halt nach irgendwie 2 weiteren Nächten vor der Tür stehen, darf halt Bob auch einziehen in die Villa. Es ist also dieses, Tyler Durden lehnt halt Leute ab, nur um zu sehen, wie sie reagieren. Aber wenn sie dann halt richtig reagieren und halt nicht nachlassen und halt quasi stark und männlich genug sind, in Anführungszeichen, dann dürfen sie halt trotzdem in die Villa einziehen und dürfen an Projekt Mayhem mitarbeiten. Ja, und irgendwann der Edward Norton, der fliegt halt aus seinem Job raus, oder es wird halt irgendwie gesagt, es kann so nicht weitergehen.
Ja.
Dann eine sehr lustige, wird zu seinem Vorgesetzten zitiert, verprügelt sich selber dort.
Ja.
Und um halt dann eine Abfindung zu bekommen und darf sein Gehalt weiterbekommen, aber muss nicht mehr arbeiten.
Genau, darf noch Zeug mitnehmen.
Darf noch Zeug mitnehmen und dann, wo er sich halt selber verprügelt, nur um das halt so aussehen zu lassen, dass sein Chef ihn verprügelt hat.
Ja.
Da sagt er noch so, ja, und dieser Kampf hat mich an den ersten Kampf mit Tyler erinnert. Es fühlte sich genauso an.
Mhm.
Das ist wieder so ein Hinweis darauf, auf das, ich glaube, wir haben schon gesagt, oder? Den Twist?
Ich habe es noch nicht direkt angesprochen, aber ja, wir
haben es noch nicht.
Ähnlich wie der Film tänzeln wir noch irgendwie herum. Also, genau, also der Twist ist ja dann, dass Und also das sagt er ja quasi, ja, im Prinzip sich selber, dass Tyler Durden, ja, Edward Norton ist sozusagen.
Genau, also.
Dass er sich ihn die ganze Zeit eingebildet hat und dann fängt ja auch, dann haben wir so die ganzen Rückgriffe, ne? Und also während er erzählt, sehen wir die ganzen Szenen nochmal, die das erklären und sehen, also wo dann.
Ja, das kommt aber viel, viel später. Das ist viel später nach dem Projekt Chaos dann halt schon
ja, genau.
Dinge getan hat. Aber in der Szene, in der er dann halt bei dem Chef dann halt die Gehaltschecks, den Computern, die ganzen Geschichten, also quasi das Equipment für die Villa rauskart, rennt er verprügelt, blutend, angeschwollen und sehr, sehr zerlumpt, rennt er dann halt mit seinem Wagen, mit seinem Zeugs dann halt aus der Firma raus und grinst. Er ist zum ersten Mal
glücklich und pfeift, also, fröhlich.
Ja, und das ist das erste Mal, dass Edward Norton in diesem Film gut drauf ist. Davor war er die ganze Zeit immer nur und jetzt ist er plötzlich hui. Das und er hat es ja auch toll arrangiert, denn er als das Security-Team zum Chef kommt, um dem Chef zu helfen, am Anfang ruft er noch die Security und dann ist das ganze Büro verwüstet und alles und Edward Norton
kniet
flehend vor dem Chef und ruft, bitte, bitte lassen Sie mich nicht mehr schlagen, nicht mehr schlagen. Und dann bekommt er den Scheck und dann bekommt er die Schecks und muss nicht mehr zu der Firma.
Und damit die ist Firma halt das Projekt Mayhem finanziert so ein bisschen.
Genau. Ab dann geht's ja erst dann richtig rund in der Villa, die ich immer noch als Villa bezeichne. Also wenn Pippi Langstrumpfs Haus eine Villa ist, dann ist das auch eine Villa. Ja. Auch wenn die keinen Limonadenbaum haben.
Genau.
Aber was man da
auch sieht, bei der Villa findet ja auch dann die Rekrutierung immer statt. Und da sehen wir dann, wie dann die, alle, die da einziehen, so auf dieses Credo des Fight Clubs eingeschworen werden und dann da alle anfangen irgendwie zu arbeiten und den Garten umbauen oder ja, so ein bisschen anfangen das Haus zu renovieren sozusagen. Und im Mantra des Fight Clubs leben so.
Es ist ein Bootcamp.
Ja.
Eigentlich. Aber jetzt, der Edward Norton war ja auch angepisst von seiner Arbeit, nicht nur, weil der hat ja keine Großraum-Cubicle-Arbeit gemacht, sondern er flog durch den Staat, und das war ja das, was er der Frau Vorteiler Durden erklärt hat, dass er durch Land fliegt und sich irgendwelche Unfallautos anschaut und ausrechnet und einfach die Formel anwendet, dann, was kostet uns eine Rückrufaktion und was kostet uns die Angehörigen stillzustellen? Mhm. Und wenn die Angehörigen
wie wahrscheinlich ist die Rückrufaktion?
Genau, und dann, wenn es halt billiger ist, die Angehörigen stillzustellen, und dann flicken wir halt nicht das Auto. Wir wissen, dass unsere Bremsen nach 1000 Kilometern explodieren können, aber es macht nur jede Tausendste. Und wenn wir jedem Tausendsten Geld geben, und das ist das, was wir versuchen rauszubekommen. Und das erzählt er auch dem Tyler Durden irgendwann, als er ihn kennenlernt in dem Flieger, und dann zeigt der Tyler Durden, schau mal hier, aber das sind doch alles Schafe, die sind doch alle glücklich. Schau mal, hier, Sauerstoffmasken, die sind, damit die Leute heil werden. Schau in dieses Ding, wenn es brennt, wenn das Flugzeug abstürzt, die haben alle die Sauerstoffmaske, und schau mal, glückliche Kühe, die sitzen da und grinsen, während das Flugzeug abstürzt.
Das fand ich auch geil, die Szene, wo sie dann diese Flyer im Flugzeug da manipulieren und dann da falsche auslegen.
Und da sind dann plötzlich Menschen, die in großer Panik sind und kurz vorm
und Kindern die Maske klauen.
Genau.
Ja.
Da muss ich natürlich hier als Luftfahrtingenieur sagen, das stimmt natürlich nicht. Also der Sauerstoff ist nicht dazu da, damit die Leute high werden.
Nicht?
Ja. Nein. Ja, Project Mayhem, was sie halt in diesem, oder Projekt Chaos, was sie halt in dem Haus jetzt vorbereiten, das zeichnet sich ja durch so verschiedene Sachen aus. Also einmal dieses Manipulieren der Sicherheitsanweisungen im Flieger, der Sicherheitskarten. Und eine zweite große Sache, die machen, ist irgendwie, sie sprengen so einen Brunnen von der Bank, damit die Kugel, die auf dem Brunnen darauf ist, in so eine Kaffeekette reinrollt und kaputt geht.
Ach ja, genau.
Das ist also, was sie halt versuchen, ist so, so ein bisschen Unruhe zu stiften, aber niemandem zu schaden, der nicht dagegen versichert ist, sondern eigentlich nur so die Großkonzerne und Ketten und sowas anzugreifen.
Genau, so sprengen sie auch ein Büro, in einem Bankgebäude sprengen sie zwei Büros, lassen da dann die Räume ausbrennen und sprühen unten drunter noch einen Haken und zusammen ist das ganze Gebäude dann Smiley. Das ist so ein bisschen Operation Blinkenbunt. Nur in
ja.
Cooler.
Ja.
Ja, und bei dieser Aktion mit der Kugel, da, ich glaube, da an der Stelle wird Bob erschossen von der Polizei oder von den Sicherheitsleuten, die dort sind.
Als sie abhauen, ja.
Da beginnt so ein bisschen so ein Twist in diesem Film wieder, ein anderer Twist. Und zwar da Edward Norton sagt halt hier, Bob ist gestorben. Und dann sagen alle anderen, die halt in der Villa mit leben, wir haben hier keine Namen. Wir sind hier nur die Mitglieder von Project Mayhem. Wir haben keine Namen. Mhm. Doch, der hatte einen Namen und das war, ja.
Und wir haben am Anfang, okay, du bist drin. Ich brauche $1,000 für deine Beerdigung oder $200 für deine Beerdigung. Wenn du drauf gehst, dann machen wir ein Loch im Garten und dann was auch immer. Also das ist dann halt, du bist einer in der Liste. Du bist auch wieder ein Niemand. Du bist wieder ein Edward Norton, aber jetzt im Projekt Chaos. Genau. Du bist ein unbedeutendes Rad in unserem Getriebe. Nur nicht mehr der Gesellschaft, sondern der Gegengesellschaft.
Genau. Und dann
haben deshalb auch keine Namen.
Genau, und dann heißt es aber, okay, hier, wenn jemand stirbt oder wenn jemand, das ist ja quasi so eine Kriegssituation, also wenn jemand fällt, wie im Krieg, dann hat man wieder einen Namen und der ist jetzt hier Robert Paulson, das ist Bob, der ist gestorben. Ne? Und dann begraben sie ihn im Garten und in dieser Situation wird, glaube ich, versucht, Edward Norton herauszufinden, oder merkt er, dass ihm dieses Projekt Mayhem, an dem Tyler Durden arbeitet, dass es irgendwie zu gefährlich ist und zu groß ist und er versucht halt rauszufinden, was es ist und er reist halt zu den Orten, zu denen zu denen Tyler Durden gereist ist und wird dort konfrontiert von Leuten, die sich halt wundern, dass er nach Tyler Durden fragt, weil der Barkeeper kennt ihn halt, also der Barkeeper kennt halt Edward Norton und sagt, hey, ja, du warst doch letzten Monat schon da. Nee, war ich nicht. Du standst genau an der gleichen Stelle, wo du jetzt auch stehst. Ne? So, okay, das ist seltsam.
Er wird vor allem zuerst überrascht von einem Gefühl des Déjà-vu, obwohl er noch nie hier war.
Genau, ja, auch, ja,
richtig. Das thematisiert er noch. Es fühlt sich an wie ein Déjà-vu. Und dann an allen Orten, zu denen ich komme, es ist der gleiche Geruch. Es ist der Geruch eines Fight Clubs. Du schmeckst, dass hier der Fight Club ist. So in der Art irgendwie drückt das im Deutschen dann halt auch aus.
Und jedes Mal, wenn ich an einen Flughafen komme, wusste ich genau, wo ich hingehen muss. Das ist,
ja.
Und da sagt, glaube ich, der Film sehr provokativ oder sehr, sehr direkt, ey, du guckst halt einen Film, wo zwei Schauspieler eine Person spielen. Also das sagt der Film vorher halt nicht so direkt. Und da haut das einem eigentlich so richtig in die Fresse, finde ich.
Und das ist ja auch in dem Moment, in dem er dann halt, sein Name war Robert Paulson, dann halt proklamiert. In dem Moment, also ein paar Szenen vorher, wo er dann mit dem Projekt Chaos dann halt konfrontiert, dann gibt es diese absolute Nullpunkt-Szene, in der Tyler dann halt das Lenkrad loslässt im Wagen und dann fahren sie und dann lassen sie das Auto einfach dann halt irgendwo in den Abhang als Geisterfahrer auf dem Highway dann halt laufen und dann irgendwann fliegen sie in den Abhang runter. Das ist dann halt hier absoluter Nullpunkt finden. Was ja eine Sache ist, die ja vorher in den Selbsthilfegruppen dann schon bei dieser Krebsgeschichte, ne, mit dem Kleid, mit dem Krafttier und ich muss jetzt hier auch den absoluten Nullpunkt finden, aber einen anderen absoluten Nullpunkt, nämlich den absoluten Nullpunkt der glücklichen Kühe in den Prospekten, in dem Flugzeug. Ich bin high, ich bin glücklich, von mir aus kann der Tod jetzt kommen. Das ist das, was der Edward Norton in den Selbsthilfegruppen gelernt hat. Und jetzt gibt's halt den absoluten Nullpunkt, ich bin unglücklich, ich bin unzufrieden und ich schreie's raus und trotzdem kann der Tod kommen. Das ist dann halt der absolute Nullpunkt, den der Tyler Durden ihm dann auf dem Highway dann halt bringt. Und dann beginnt ein Projekt Chaos und das ist alles eine von jetzt auf gleich eben nicht militärisch. Ich wollte sagen paramilitärisch, aber es ist eine Guerilla. Eine Guerilla-Geschichte ohne Waffen. Es ist eine Kultur- und Gesellschaftsguerilla. Werden ja auch irgendwelche Menschen werden dann ja auch entführt, bedroht. Also da haben sie exemplarisch, haben sie dann halt eine Szene dann halt, wer war es, ein Gewerkschaftsboss oder sonst irgendwas, den sie dann halt im Klo entführen und entweder kümmerst du dich jetzt um die und die Dinge oder wir schneiden dir die Eier ab, dann gehen sie auch in den Laden und holen da irgendwie in einem 24-Stunden-Quickie-Mart, nehmen sie dann halt einen raus, hier, wer bist du, zeig mir deinen Ausweis, du hast einen Studentenausweis, warum stehst du hier in dem Laden, ja, weil es mit dem Studium nicht klappt, so, pass auf, ich behalte jetzt deinen Führerschein, dann weiß ich, wo du wohnst, ich komme in 4 Wochen wieder und dann möchte ich sehen, dass du studierst und nicht mehr in diesem scheiß Laden stehst. Mhm. Ne? Du wirst jetzt Wissenschaftler und nicht irgendjemand, der hier für die Gesellschaft sich kaputt macht und auf sein Leben verzichtet. Mit unter Waffengewalt, ne? Also unter Androhung von Gewalt ich glaube, es war sogar an den Kopf gehaltene Waffe. Ne? Ja. Das sind die Sachen, die der Tyler dann halt macht. Der Edward Norton steht daneben und ist sprachlos und ihm ist das alles zu radikal, zu viel, zu schlimm. Dann kommen diese Sachen mit dem, wir sprengen 2 Fenster in irgendeinem Bürokomplex und verbrennen irgendwelche Dokumente von Versicherungsnehmern oder sonst was. Wir zerstören die Filiale der Kaffeekette. Aber wir machen halt nur bunt bedruckten toten Baum kaputt oder nur Wertstellung auf Papier machen wir kaputt. Wir schaden niemandem im Endeffekt. Und dann wird halt doch jemandem geschadet, nämlich einem von uns. Und das ist dann halt der Robert Poison, der stirbt. Und in dem Moment ist da einfach eine riesengroße Kehrtwende. Bisher ging es einfach nur um das Kapital, um die Gesellschaft. Bisher ging es nur um bunt bedruckten toten Baum. Mhm. Jetzt ist plötzlich ein Menschenleben gefährdet und nicht mein eigenes. Nicht mal das Singer, die beliebig über die Straße rennt, egal ob da jetzt Autos kommen oder nicht. Nicht der Edward Norton, der im Keller steht, mit den Füßen bis zum Knie im Wasser, um eine Sicherung rauszuschrauben in einem Abbruchhaus, damit es während des Regens nicht zu einem Brand kommt. Na, das wäre alles nur selbstdestruktiv gewesen. Nicht, wir kloppen uns jetzt gegenseitig auf die Fresse, aber wir wollen das ja so. Jetzt plötzlich ist jemand gestorben, der nicht hätte sterben sollen, oder jetzt ist jemand zu Schaden gekommen, der nicht hätte zu Schaden kommen sollen. Und in dem Moment ist Tyler Durden weg. In diesem, sein Name war Robert Poison, Moment, ist Tyler Durden weg. Und dann geht er auf die Suche nach Tyler Durden. Wo ist Tyler und wo war er zuletzt? Und dann findet er halt die Flugtickets in Tylers Zimmer. Mhm. Das ist die, glaube ich, die, also erwähnenswerte, wie ich glaube, erwähnenswerte Vorgeschichte zu dem, er fliegt die Positionen ab. Dass er da den Aha-Moment hat und in dem Aha-Moment ist Tyler weg. Und er hat sich ja Tyler gewünscht als alternatives Lebenskonstrukt und plötzlich ist es ihm selbst nicht mehr geheuer. Und dann ist das Lebenskonstrukt weg und dann kommt er seinem neuen Lebenskonstrukt selbst erstmal auf die Schliche.
Ja. Ja. Und dann gibt es halt die Szene, wo er ihm selber dann erklärt, dass er das die ganze Zeit war. Und sehen dann in so verschiedenen Rückblenden, also zum einen so Kameraaufnahmen, wo wir dann die Szenen, wo die beiden sich geprügelt haben, aus einer anderen Szene sehen, aus einem anderen Blickwinkel sehen und dann sehen,
alleine prügelt.
Dass er sich quasi selber verprügelt. Mhm. Was dann auch später noch ist, wo dann die Situation in die Videoüberwachungssicht quasi wechselt, wo man dann so bei so ein paar Szenen sagen könnte, sieht schon komisch aus manchmal, ne? Also wenn er sich da irgendwie so selber über den Boden schleift, sieht so ein bisschen komisch aus, ne? Und also da kriegt man dann so ein bisschen das muss ein bisschen komische Züge an, aber sehen vorher dann so in den Rückblenden dass er mit Marla geschlafen hat und er die Regeln von Fight Club erklärt hat und so und dann wenden der Tyler zugeguckt hat, dann war er es eigentlich, der dann da an der Stelle stand, ja.
Ja. Ja, und dann, als er dann realisiert, dass er ja Tyler Durden ist oder sich Tyler Durden eingebildet hat, dann versucht er halt, Project Mayhem zu stoppen.
Mhm.
Wo wir zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht wissen, was Project Mayhem eigentlich komplett ist. Wir wissen, okay,
es dämmert, weil das ist nämlich die erste Szene vom Film und dann fällt einem auf einmal ein Scheiße, ja. Da war ja am Anfang was und das ja. War ja nicht der Vorfilm, sondern das gehört ja auch zum Film.
Ja.
Genau, und ihm wird dann klar, ich weiß nicht mehr ganz genau, er findet Pläne oder sieht halt die Pläne. Also die werden ihm erst verwehrt, weil irgendwie seine Mitglieder vom Project Mayhem sagen, ja, Tyler, sie haben gesagt, dass sie das verhindern wollen, aber wir werden sie daran hindern, weil sie haben auch, du hast auch gesagt, wir sollen dich daran hindern, wenn du versuchst, es zu verhindern.
Ja, genau.
Wenn du versuchst, Project Mayhem zu verhindern. Aber er kriegt dann halt raus, dass halt versucht werden soll, Kreditkartenfirmen zu sprengen, um somit den Credit Debt, also die Schulden von allen zu vernichten und somit jedem wieder auf ein weißes Blatt Papier zu bringen. Also keiner hat mehr Schulden, alle sind wieder gleich.
Und können wieder von vorne anfangen.
Und genau. Und das ist halt so offensichtlich das große Ziel von Project Mayhem. Dann versucht er halt so die Banken zu warnen, ruft halt an oder fährt er auch hin? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ruft er an aber alle Sicherheitsleute, die halt bei den Banken arbeiten, die versichern ihm, ja, es ist alles in Ordnung, wir haben alles unter Kontrolle, Sir.
Ja, okay. Genau.
Die gehören halt auch inzwischen alle zu Project Mayhem. Also Project Mayhem hat halt, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber hat halt so die unteren Schichten der Gesellschaft komplett durchwandert und die unteren Schichten der Gesellschaft haben halt die Kontrolle über alles. Ne? Also es ist nicht der Chef von der Bank, der verhindern kann, dass irgendjemand in das Bankgebäude reinläuft und dann eine Bombe platziert, sondern das ist der Sicherheitsmann, der mit Mindestlohn unten an der Tür steht. Der verhindert halt, dass jemand da reinläuft mit der Bank und mit der Bombe. Und wenn der halt will, dass jemand mit der Bombe reinläuft, dann läuft der halt auch mit der Bombe rein.
Ja, oder
in dem
Polizeirevier, wo der den Polizisten vorher sagt, das erklärt und so, ne? Und dann geht der und dann sagen die anderen drei so, offenbaren quasi ihm und dem Zuschauer, dass die auch dazu gehören.
Dass die Operation zufriedenstellend läuft.
Ja, genau.
Ja. Aber davor ja auch dann hier in dem Dings, in dem Hotel, als sie dem Menschen dann halt drohen, die Eier abzuschneiden.
Ja.
Wir bringen euch die Zeitung, wir versorgen eure Kinder, wir halten euch die Tür auf. Wir sind es, auf die ihr angewiesen seid. Also es ist wirklich so ein
Es ist eine sehr, sehr große Gesellschaftskritik in diesem Film. Also das ist so, nur weil du halt der bist, der mehr Geld verdient, bist du halt nicht der die mehr Macht eigentlich hat. Weil die Leute,
Das ist ein Aufstand der Arbeiterklasse.
Richtig, ja.
Also es ist Aufstand der Arbeiterklasse. Anstatt Mistgabeln haben sie halt andere.
Nitroglycerin.
Statt Mistgabeln. Genau. Also Nitroglycerin statt Mistgabeln und Fackeln.
Ja. Ja, und dann kommen wir so langsam zu der Szene, die man am Anfang vom Film sieht. Also Tyler Durden bringt halt Edward Norton in eine der oberen Etagen von so einem Hochhaus mit einem wunderbaren Blick über die Stadt, fesselt ihn an den Stuhl, fesselt ihn auf den Stuhl, damit er halt diese schöne Aussicht genießen kann. Vorher noch in der Tiefgarage entdeckt Edward Norton, So kleine Kleintransporter, die halt vollgepackt sind mit diesem Nitroglycerin, Dynamit, Sprengstoff, Kram, mit denen halt diese Häuser gesprengt werden sollen. Und der versucht das halt zu verhindern, das klappt halt nicht. Genau, und dann sind die halt dort oben und da konfrontiert halt Tyler Durden hat halt eine Waffe in der Hand, ne, und Edward Norton sitzt halt auf dem Stuhl und dann überlegt halt Edward Norton, wie er mit dieser Situation klar werden kann. Aber ihm ist bewusst klar, dass Tyler Durden eine eingebildete Figur ist und nur in seinem Kopf existiert. Und Tyler Durden deswegen auch gar keine Waffe in der Hand haben kann, sondern Edward Norton ja diese Waffe in der Hand haben hat. Und dann sieht man so eine Überblendung und auf einmal ist halt Tyler Durden ohne Waffe und Edward Norton mit Waffe. Und er versucht halt jetzt, Tyler Durden loszuwerden und umzubringen. Auf eine sehr interessante Art und Weise. Indem man nämlich sich selber eine Kugel in den Kopf schießen will. Oder es auch macht. Ich weiß tatsächlich jetzt gerade nicht, wie Marla noch in das Hochhaus kommt.
Sie ist er hat sie vorher in den Bus gesetzt und dann wurde sie aber dann doch gefangen und beigeschleppt.
Stimmt, er hat sie in den Bus gesetzt, Edward Norton hat sie in den Bus gesetzt, hat gesagt, hau ab, aber die Leute, die anderen Mitglieder von Project Mayhem haben sie wieder zurückgebracht.
Irgendwie. Vermutlich war der Busfahrer in
Fanclub. Ja, genau. Ja. Und dann schießt er sich in den Kopf und bringt sich aber dabei nicht um, sondern verletzt sich nur so sehr, also schießt sich quasi durch die Wange durch.
Ja.
Es ist auch nicht umher. Also vielleicht ist das auch ein Grund, warum der Film ein 18er Rating hat.
Ja.
Es ist nicht so sehr schön anzusehen.
Ja, also zum einen das und auch anatomisch, glaube ich, anzuzweifeln. Es haben schon einige Leute durch Glück schlimmere Sachen überlegt, aber es war so, ja, okay, gut.
Sprichst du jetzt auf den russischen auf den russischen Techniker an, der in den Teilchenbeschleuniger?
Jetzt nichts Spezifisches, aber
aber du weißt, wen ich meine?
Nee.
Pfeffer hat da auch in der Not News Show immer dann einen Preis mit seinem Namen. Da war jemand, der hat aus Versehen in den Anatolij Bugorski, der Russe, der eine tödliche Strahlendosis, der hat aus Versehen in den Strahl eines Teilchenbeschleunigers reingeschaut und dadurch wurde ihm natürlich dann halt auch ein Teil seines Kopfes dann halt weggestrahlt, aber das ist jetzt halt schon etwas länger her, das war 1978 und er lebt, glaube ich, immer noch. Also da gibt es hier, okay. Entschuldigung, das war jetzt nicht zielführend, aber
ja.
Naja, es gibt schönere Sachen, die man überleben kann.
Ja,
ja, aber die will man, glaube ich, auch nicht. Also, keine Ahnung, ob ich sowas überleben wollen
würde. Ja.
Am Ende auf jeden Fall stehen Edward Norton und Marla vor halt dem großen Fenster in diesem Büroraum, gucken auf die Stadt und sehen, wie große Hochhäuser zusammenfallen. Ich weiß nicht, ob man diese Szene...
Zu den Pixies.
Ja. Ich weiß nicht, ob man diese Szene nach 2001 war das, ne? 9/11,
ja.
Nochmal so drehen würde.
Ja.
Aber der Film ist halt davor entstanden. Und sie blicken halt darauf.
Es wurde ja auch insbesondere darauf hingewiesen, dass die Häuser leer sind. Man hat dafür gesorgt, dass die Häuser leer sind. Also es ist aus grundsätzlich humanistischen Ansätzen heraus. Ne? Es wurde ja auch den Menschen damit gedroht, wir schneiden dir die Eier ab. Es ist aber nicht geschehen.
Ja.
Also jetzt, gut, seelische Gewalt wurde zugefügt. Punkt. Ne? Mhm. Angst und Schrecken verbreiten ist auch seelische Gewalt, wurde auch der Allgemeinheit zugefügt. Punkt. Also es ist jetzt kein, es ist kein Kindergarten, es ist kein Lalaland. Ne? Aber es wurde in dem Film hat sich grundsätzlich wurde niemand verletzt, erschossen oder was auch immer, der sich nicht grundsätzlich dafür bereit erklärt hätte. Während sich niemand bereit erklärt hat, anderen Leute die Hunde auszuführen und deren Scheiße wegzuwerfen oder jemandem nur die Tür aufzuhalten. Also das, es wirkt alles so brutal und so schlimm. Und genau die Kampfszenen sind ja auch brutal. Das ist wohl wirklich das 18-Rating, Verherrlichung von Gewalt.
Ja, ja. Das.
Aber es wird keine, es wird aktiv keine Gewalt ausgeübt gegenüber Unbeteiligten und Unwollenden. Das finde ich ist auch in diesem wirklich sehr gewaltgefüllten Film, glaube ich, wichtig, das hervorzuheben. Also auch die Häuser, die werden gesprengt, aber das ist alles nur Material. Es wird dafür gesorgt, dass die Häuser leer sind. Es wird niemand zu Schaden kommen. Außer materiell. Außer auf der Buchung. Das finde ich wichtig.
Ja. Und alles ist versichert. Im Endeffekt bezahlen die Versicherungen dafür.
Genau, man druckt halt einfach mehr Geld oder so. Aber ja. Genau, es kommt halt niemand zu Schaden.
Und das ist eigentlich auch so diese Moral von diesem Film oder Moral nicht, aber es ist halt eine sehr starke Kapitalismuskritik, die man ja auch, selbst wenn man im Kapitalismus lebt und es einem gut geht im Kapitalismus, die man trotzdem teilen kann. Also das ist, viele Leute verdienen viel Geld, ohne viel dafür zu machen, und die Leute, die halt viel machen, sind halt die, die darunter leiden. Und vielleicht brauchten wir in unserer Welt heutzutage auch mal so einen Aufstand. Und das sage ich, auch wenn ich in dieser Kapitalismuswelt echt gut lebe. Also ich, ne, das ist, nur weil es einem davon gut geht, muss man es ja nicht gut finden.
Genau, aber jetzt sind wir im Pandemiejahr 2020, sind wir da vielleicht auch gar nicht so am falschesten Punkt, um darüber dann halt auch etwas. Also genau in 2020 und genau dort, wo wir sind, nämlich in Deutschland, wo ja viele Dinge wirklich gut klappen. Jetzt genau das Infektionsgeschehen klappt jetzt im Moment genau gar nicht gut, weil wir halt nicht das getan haben, was die anderen getan haben, was notwendig und sinnvoll gewesen wäre. Da hängen wir jetzt halt, da werden wir jetzt halt eine Zeit lang wirklich hart hinterherhängen. Aber was die ganzen Wirtschaftsförderung oder wie auch immer man es nennen will, also klar, die Novemberhilfe, die November-Soforthilfe ist immer noch nicht da und wird vermutlich vor Januar nicht kommen. Aber sie wird kommen. Ne? Also wir sind ja nicht im Verbrecherstaat, der es heute verspricht und dann passiert es nicht. Im Endeffekt wird halt einfach auch nur Geld gedruckt. Also da haben wir Leute gesagt, wie teuer ist das alles und was passiert da alles, wo kommt das Geld her? Im Endeffekt wird es gedruckt. Es wird halt Geld in die Hand genommen und es wird dafür gesorgt, dass die Leute nicht verhungern, dass sie auch, wenn sie zu Hause sitzen mit 85% irgendwas, denen es vorher schlecht ging, denen geht es weiterhin schlecht und denen es vorher nicht schlecht ging, denen geht es jetzt aber immer noch nicht schlecht, dadurch, dass das jetzt passiert.
Aber ich glaube, wir haben gerade bei dieser Pandemie-Sache und wo du sagst, hier Novemberhilfe wird im Januar November-Soforthilfe wird im Januar gezahlt. Ja, genau. Ne? Das zeigt mal wieder so ein bisschen das Problem, wer an dieser ganzen Pandemie eigentlich verdient. Und zwar, das sind diese Banken. Du hast ein kleines Geschäft, musst deine Miete bezahlen, keine Ahnung. 1.000 Euro Miete, ne? Die kriegst du halt erst im Januar ausgezahlt, also musst du für zwei Monate musst du dir Kredite holen, ne? Musst du dann, damit du deine Miete bezahlst, die Kredite bekommst du, weil du dir ist ja die Soforthilfe zugesagt, ne? Also kriegst du ohne Probleme die Kredite, musst halt deine Zinsen bezahlen, die sind zurzeit zum Glück ein bisschen niedrig. Die einzigen, die an der ganzen Sache verdienen, sind die Banken. Und ich glaube, was man halt in dieser Pandemie hätte machen sollen, ist am Anfang der Pandemie sagen müssen, okay, es
gibt Zinsstopp. Halt
keine Zinsstopp, genau. Das heißt, der Vermieter muss seinen Kredit nicht bedienen. Das heißt, der Mieter
müsste seine Miete nicht bezahlen, damit der Vermieter seinen Kredit nicht bedienen muss. Das genau. hätte halt vieles, vieles erleichtert, vor allen Dingen für so Kleinunternehmer, die halt sich in einem Büro gemietet haben oder
das,
sowas.
Das
hilft noch nicht der Veranstaltungsbranche und sowas, ne? Aber es hilft halt solchen Leuten. Und das wäre, glaube ich, eine sehr gute Sache gewesen. Weil die Banken,
genau,
die haben wir häufig genug gerettet, die haben genug Geld. Die können auch mal ein halbes Jahr lang ohne die Zinsen auskommen.
Wobei man es jetzt halt dann wirklich, also wenn sich jetzt jemand dann halt 1000 Euro Miete leihen muss und bezahlt 13% Zinsen aufs Jahr, dann sind das ja dann 10,83 Euro, die er dann halt im November und im Dezember dann halt Zinsen bezahlt. Das sind 20 Euro. Die tun dem nicht weh. Die Bank aber wiederum macht das ja dann halt 25 Millionen Mal.
Genau.
Ne? Also dem Kneipenwirt, den schmerzt es nicht, diese 20 Euro zu bezahlen, möglicherweise. Und die Bank macht aber 27 Milliarden Gewinn.
Ja.
Durch die Verzögerung der Novemberhilfe. Der November-Soforthilfe, genau. Das ist, ja. Also ich wollte jetzt halt nicht auf die, also das mit der November sofort, also dass das genau so scheiße läuft, das ist jetzt halt genau der Kritikpunkt, den ich selbst da habe. Also eine November Soforthilfe, bei der man Ende Dezember noch nicht weiß, wann sie im Januar kommt, ist keine November Soforthilfe, dass die Leute verarscht. Gleichzeitig aber einfach dieses in die Hand nehmen und bereitstellen von Geld, das ist halt das ist im Moment, das ist im Endeffekt, ist das dann auch wieder dieses Projekt Chaos-Denken. Es ist ja nur Geld. Da wollte ich eigentlich drauf raus.
Ja.
Also alles, was dieses Jahr getan wurde, jetzt vom Staat, wenn man ihn jetzt als das Konstrukt bezeichnen möchte, ne? Ob jetzt irgendwelche Testzentren draufbauen, irgendwelche Förderungen in ob jetzt in der Forschung oder in der Betreuung oder in was auch immer. Im Endeffekt ist es ja nur Geld und es wäre ja schlimm, wenn wir das alles als Gesellschaft, als Staat nicht getan hätten, obwohl es ja nur Geld ist. Da wollte ich eigentlich drauf raus. Das mit den November-Soforthilfen im Januar, das habe ich nur gesagt, damit mir es nicht vorgeworfen wird, dass es ja offensichtlich nicht so funktioniert, wie ich es jetzt gerade sage.
Ja, ja.
Da wollte ich nur dem vorgreifen, dass die Leute mich da kritisieren.
Ja.
Und
das klingt halt so lustig, so November-Soforthilfe im Januar.
Ja, es ist ja auch so. Also so habe ich es ja auch als ITler, habe ich ja auch dann, als wir im August oder September drüber sprachen, wann wird denn wieder alles zugemacht? Ne? Also jetzt im Bekanntenkreis haben wir drüber gesprochen, dann ja hier, Gesundheitsamt faxt ja immer noch. Ja, das liegt daran, das Gesundheitsamt gehört halt zum Landkreis. Wir sind ja hier am äußersten Rand der Republik, unten im Saarland. Die nächste Gemeinde ist schon in Frankreich. Das Gesundheitsamt gehört zum Landkreis und im Landkreis arbeiten dann halt irgendwie gefühlt arbeiten da 10 Informatiker, 9 davon sind schlecht bezahlt und einer hat keine Ahnung. Gefühlt, ich weiß es nicht genau, ich möchte jetzt nicht und genau diese Informatiker müssen dann halt gleichzeitig dafür sorgen, dass die Schulen, in denen es kein Internet gibt, also in denen es keine Internetzuleitung gibt, jetzt mit WLAN versorgt werden, während dann halt die Gesundheitsämter dann halt von Fax auf BTX gerade umsteigen, damit das alles mal ein bisschen mehr Zukunft hat. Und das alles muss jetzt gleichzeitig passieren, während die eigentlich aber seit September dabei sind, die im März als Sofortmaßnahme beschlossenen neuen Infrastrukturen in Betrieb zu nehmen. Denn das, was im März beschlossen wurde, musste dann ja erstmal noch bestätigt, ausgeschrieben, ausgesucht, bestellt, erfasst, genehmigt, zugewiesen, ausgepackt und installiert werden. Und alles, was als Ad-hoc-Maßnahme im März dann halt beschlossen wurde, wird seit August, September oder Oktober überhaupt erst installiert.
Ja.
Das sind auch so, sofort machen.
Ja.
So, Entschuldigung, ich bin wieder ab. Deshalb haben wir immer 4-Stunden-Format, weil wir nicht beim Thema bleiben.
Genau.
Bremst mich doch, schreit dazwischen.
Entschuldigung.
Werf jetzt den Bremsklotz rein.
Aber wir sind ja schon beim explodierenden Haus, also das ist ja
genau,
nicht, wir haben
genau.
den Film jetzt.
An der Stelle ist der Film auch vorbei und ist mit 139 Minuten fürs Jahr 99 doch recht lang, fand ich. Also ich habe schon so zwischendurch mal ein bisschen geguckt, so wie lange ist der jetzt noch?
Ja, Titanic hatte auch 3 Stunden, der kam 96 raus.
War der so lang? Also
ich hatte den Film ja schon ein paar Mal gesehen und von der Erzählweise hat er natürlich, also zieht teilweise, ich will nicht sagen, es ist kein 2001, ne? Aber teilweise ist halt auch schon nicht schnell erzählt, der Film. Aber ich finde, das passt auch zu dieser Stimmung. Also gerade diese am Anfang, diese alles gleich, IKEA, Schlafprobleme, du hast halt so einen langweiligen Job-Stimmung, die muss halt auch langsam erzählt werden, damit man sich halt in diese Situation auch hineinfühlen kann.
Es ist ja auch eine sehr langweilige Situation. Genau. Man muss das damit was Grundzeit bekommt.
Am Ende diese ganzen Project Mayhem Sachen, finde ich tatsächlich, die werden sehr, sehr schnell erzählt dafür, wie wichtig sie eigentlich in diesem Film sind. Aber auch, weil sie halt so ad hoc passieren im Gegensatz zu dem langsamen Kram am Anfang.
Die Schlussszene finde ich wieder viel zu langatmig. Also tatsächlich fühle ich mich im ganzen Film fühle ich mich gut mitgenommen und genau die Schlussszenen ab dem Moment, in dem sie in der Tiefgarage sind und dann halt der Showdown oben dann halt, bis die Hochhäuser explodieren, das sind immer so, er sagt dann ja auch, noch 60 Sekunden und dann explodiert alles. Und ich habe dann bei der Vorbereitung habe ich ja mal die Stoppuhr angemacht und nach 5 Minuten habe ich auf Stopp gedrückt. Also genau diese 60 Sekunden, die ballern sie halt dann wirklich auf 6, 7, 8 Minuten raus. Ich glaube auch, dass das ein Stilmittel dann ist, das bewusst gewählt wurde. Aber es nervt mich. Das ist wie Stephen King. Jetzt habe ich euch kaputt gemacht. Was?
Ja, war das jetzt das Schlusswort? würde vorschlagen, bevor wir noch zu weit hier weiter abschweifen, kommen wir erstmal langsam zum Ende des offiziellen Podcast-Teils. Also ich, wie gesagt, ich habe ihn ja gestern das erste Mal gesehen und fand ich ihn so ein bisschen anstrengend und ich glaube im Kino auf großer Leinwand wirkt er dann nochmal mehr. Und wenn du den zu Hause guckst, dann hast du irgendwie noch die Möglichkeit, dich irgendwie mit anderen Sachen irgendwie zu beschäftigen oder wirst vielleicht auch mal irgendwie unterbrochen, weil irgendwie irgendwer will was oder Paketbote klingelt. In einem letzten Podcast auch haben wir zweimal zwischendurch über die Post geklingelt beim Gast. Wenn du dann aber im Kino sitzt, dann hast du irgendwie, da gehst du dann eigentlich nur raus, wenn du entweder ja dringend auf Toilette musst oder wirklich völlig entscheidest, irgendwie gefällt mir der Film nicht, ich gehe da mal.
Das habe ich erst einmal gemacht.
Ich habe bisher nur einen Film mal im Kino gesehen, wo ich dachte so, ja, den hätte ich jetzt auch zu Hause gucken können. Und jetzt bei insgesamt fand ich den Film nicht schlecht, aber würde ihn jetzt glaube ich auch so schnell nicht nochmal unbedingt gucken wollen würden.
Das ist vielleicht dann auch so ein Generation-Ding. In den 90ern war ja alles irgendwie so hip und toll. Der Holger hat ja eben von der Love Parade auch erzählt. Das war ja dann auch die Zeit, also viel, ne? Vermutlich. Ja. Da war ja alles irgendwie so clean und cool und toll. Und ach, guck mal, jetzt gibt's in Deutschland auch ein Starbucks, ne? Also wir waren da ja, Generation X sind wir ja beide nicht. Also du bist ja ungefähr zur gleichen Zeit dann 18 geworden wie ich. Dann sind wir, wir sind ja nicht Generation X, wir sind ja schon die Nachfolger. Wir sind ja schon Generation Y, ne? Wir sind ja nicht die Mac-Jobs machen im Starbucks, sondern wir waren die Kunden, die ersterwerbstätigen Kunden dann halt derer Generation X, die uns dann halt im Starbucks dann halt die Kaffees verkauft hat.
Erste Starbucks-Filiale in Deutschland übrigens 2002 in Berlin.
Ja, süße, dann passt das ja ungefähr. Ne? Also ja. Das war auch die Zeit, 96 hat man zum ersten Mal Chinesisch gegessen und 99 zum ersten Mal Sushi. So, also jetzt, ja, in Hamburg und Berlin vielleicht jetzt nicht, aber hier in der 15.000 Einwohnerstadt war das dann tatsächlich. Und plötzlich war das alles so hip und schick und schnieke und toll. Und dann kam halt Fight Club und dieses hip und schnieke und toll, das fühlte sich so steril und so unecht an. Für manche. Für mich zum Beispiel. Und dann kam Fight Club und dann sieht man da wird genau das thematisiert. Irgendwie.
Titanic übrigens 194 Minuten lang. Ich wollte mal noch schon. Es ist auf jeden Fall auch nicht so einer, der meine Filme so, ja, das Boot geht unter und oh, das ist wieder König Theoden.
Also was mir an dem Film halt sehr gut gefällt, ist diese, vor allem diese anfängliche Gesellschaftskritik mit dem IKEA, alle wohnen in der gleichen Wohnung eigentlich. Ne? Jeder hat ein Malmbett. Jeder hat, keine Ahnung, die Billy-Regal und ein Expedit irgendwo rumstehen. Ne? Dieser gleiche Trott, der halt jeden Tag abläuft und daraus zu brechen, das ist, ich glaube, was ein großer Teil, der mich an diesem Film so fasziniert.
Ja, und dann auch gleichzeitig der Schluss dann halt. Ja, man kann sich jetzt dagegen auflehnen, man kann jetzt grundsätzlich dagegen sein, man kann vielleicht auch was dagegen machen. Aber wählt die Waffen weise. Mhm.
Ja. Ne? Also, ich hoffe, keiner von uns dreien würde irgendwelche kleinen Mini-Transporter in irgendwelche Banken in Frankfurt fahren.
Also, Medienkritik waren ja mangelhaft.
Ja, also Medienkritik ja, aber nicht um jeden Preis. Gesellschaftskritik, Geldkritik, Kapitalismuskritik, Kritik ja, aber nicht um jeden Preis. Was ja auch ein bisschen jetzt das war, was ich eben dann mit ausdrücken wollte. Also, ich werd sicherlich niemals zu einem Kapitalismusbefürworter. Aber wenn der Kapitalismus jemals für was gut war, dann ist es halt, dass wir jetzt Geld drucken können, damit wir Leute dafür sorgen können, dass es den Leuten nicht schlecht geht. Fertig.
Ja.
Auch wenn wir dadurch nur Probleme auf später verschieben, aber im Moment können wir dafür sorgen, dass es den Leuten nicht schlechter geht, als es ihnen eh schon geht. So. Und wie gesagt, wähle deine Waffenweise und alles kaputt machen. Ja, wenn die Kreditkartenfirmen dann halt nicht mehr wissen, welche Kredite du hattest, ja. Es ist halt nicht zu Ende gedacht und es ist alles viel zu radikal.
Ja, also der Film würde heute auch nicht mehr funktionieren, weil man sagen würde, ja, die Daten sind halt irgendwo anders gespeichert und nicht unbedingt in diesem einen Gebäude. Und ja, und also was halt auch so ein bisschen auffällt am Ende des Films ist so, naja, wollten sie jetzt irgendwie so ein bisschen auf Revolution machen oder eigentlich nur immer irgendwie ohne Konsequenzen leben und ja, alle paar springen wir halt die Kreditinstitute, bei denen wir gerade Schulden haben, in die Luft und damit wir dann wieder von vorne anfangen können.
Also mich bestätigt es auf jeden Fall in der Geschichte, hatten wir das nicht bei uns im Adventskalender mit dem Geek versus Nerd, ne?
Ja.
Wir können die ganzen coolen Sachen haben wollen, wir können haben wollen, dass es blinkt, wir können haben wollen, dass es steuerbar ist, aber wir sollten nicht haben wollen, dass wir für eingegossene billige Scheiße halt dann Geld bezahlen und die Scheiße werfen wir irgendwann weg, sondern wir sollten es selbst machen können wollen oder so. So wie die Seife. Ne? lasst uns alle Seife machen.
Ohne Glycerin als Nebenprodukt.
Nee, das wird ja nicht gelingen, aber Upcycling ist das Thema. Die Gesellschaft upcyclen. Ja. Ja, die Gesellschaft abzeichnen, das gefällt mir. Das wollte ich, glaube ich, sagen.
Ja, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle Schluss und bedanken uns beim Zuhörer und Zuhörerinnen für die Aufmerksamkeit.
Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr den Film fandet. Klickt den Like-Button und drückt die Glocke.
Genau. Lasst ein Abo und ein Favo da. nein, also ich würde mich eben über Kommentare freuen, wie ihr denn den Film fandet. Entweder direkt auf der Seite filmsprech.de.
Und vor allen Dingen auch, was wir jetzt übersehen haben. Also das finde ich immer nicht immer ganz, ganz interessant. Und was ich tatsächlich im Podcast-Universum so ein bisschen vermisse, ist halt gute Kommentare, die einen nicht zurechtweisen, aber einen darauf hinweisen, was man denn falsch gemacht hat, weil niemand ist perfekt. Und wir haben sicherlich jetzt ganz große Sachen, gesellschaftskritische Sachen vergessen bei diesem Film.
Mhm. Wir sind halt auch nur weiße, mittelalte Männer, die relativ privilegiert sind.
Ja.
Ich finde ja, der Mehrwert kommt ja daher, dass man dann halt einfach, also ich habe jetzt ganz viele Aspekte, ich war mir recht sicher, wie Fight Club zu sehen ist, und dadurch, dass wir uns jetzt unterhalten haben, sehe ich jetzt manche Sachen, nachdem ich sie 15 Jahre so sah, sehe ich jetzt manche Sachen anders. Also genau aus diesem Diskurs, aus dem Austausch kommt halt einfach ein großer Erkenntnisgewinn, das ist wichtig. Sprecht.
Ja, also ich hab gerade tatsächlich gedacht, 15 Jahre, so alt ist der Film doch gar nicht, der ist doch nur von 99. Es ist doch gerade 2010.
Ja. Genau, also was ich auch noch, weil ich habe bei Letterboxd den Film auch dann natürlich gelockt, erstmal ohne Bewertung, habe dann noch geguckt, wer von meinen Letterboxd-Leuten hat den auch gesehen. Und hat den gesehen, der Christopher von den Kulturpessimisten hat den Film auch gesehen und hat kein gutes Blatt dran gelassen und hat halt unter anderem auch erwähnt, dass also Frauen in dem Film gar nicht stattfinden, bis auf die eine Figur und die dann eigentlich auch nur handelt durch die anderen beiden. Das haben wir hier gar nicht erwähnt, aber das ist dann auch Teil dieser Gesellschaftskritik des Films, glaube ich. Und genau, wie Holger sagte, haben wir sicherlich nicht alle Aspekte des Films hier abgebildet. IMDb gefällt der Film, hat 8,8 von 10 Sternen bei knapp 1,8 Millionen Bewertungen. Aber wie gesagt, hinterlasst mal euren Kommentar, eure Meinung zu dem Film oder zu dem Podcast hier auf der Seite oder via Twitter und über eine Rezension bei Apple Podcasts, wie ihr dann diesen Podcast hier findet, würde ich mich auch freuen. Und dann zum Schluss gilt das letzte Wort den beiden Gästen.
Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für diese schöne Einladung. Ich habe nicht gedacht, dass wir jetzt so lange über diesen Film reden, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ne?
Das freut mich.
Vielen, vielen lieben Dank.
Ich schließe mich an. Danke, dass ich nochmal dabei sein durfte. ich habe mir Mühe gegeben.
Er war stets bemüht.
Er war stets bemüht. Es hat mir, vor allem, es ist jetzt ja, du machst ja normalerweise immer nur ein Zweiergespräch. Ja, danke, dass ich dann beim Dreiergespräch dabei sein durfte.
Fand ich auch sehr nett.
Es hat mir tatsächlich was gebracht. Nicht bedanken möchte ich mich heute bei Kabel Deutschland Vodafone, dass mir jetzt fast 200 Millisekunden Latenz beschert, weshalb wir uns die ganze Zeit ins Wort gefallen sind.
Ja,
ich habe es versucht, aber wir sind uns jetzt irgendwie ein Dutzend Mal ins Wort gefallen. Ich vermute, das hört man nachher nicht mehr, weil der Michael das jetzt richtig Gas gibt beim Schneiden.
Da will ich keine Garantie für übernehmen.
Okay.
Aber es
war heute so schlimm. So schlimm wie lange nicht. Und dann.
Und das wirklich wegen der Leitung.
Man hat es halt wirklich gemerkt, wir warteten dann jeweils, dass, wer jetzt spricht oder dass der andere dann halt nicht spricht und dann fingen wir wieder gleichzeitig an und hören es aber erst dann nach 3 Silben. Das
ist wie früher bei Skype.
So ungefähr. Also heute ist die Latenz wirklich schlimm, das ist ein bisschen schade, dann kommt man sich noch unhöflicher vor, als man sich eh schon verhält.
Aber es rauscht weniger und wir verstehen uns besser.
Ich habe jetzt auch hier eine Druckstelle am Finger, um das Brummen zu vermeiden. Puppe die ganze Zeit am Change-Anschluss rum. Nee. Danke, dass ich nochmal teilnehmen durfte. Und vor allem auch danke für manche neuen Erkenntnisse, die ich jetzt über einen Film erhalten habe, bei dem ich eigentlich dachte zu wissen, was ich davon halten muss. Und auch dann das, was du jetzt gerade eben gesagt hast, also dass die Frauenquote in dem Film schlecht ist. Aber wie Frauen wegkommen, das ist jetzt etwas, was mir jetzt dann auch, während du das jetzt erzählt hast, nochmal klar geworden ist. Die drei Frauen, es sind ja drei Frauen, die insgesamt in dem Film dargestellt werden, nämlich auch noch die Selbsthilfegruppenleiterin und dann halt die Chloe, die Krebs hat und noch einmal Sex haben möchte und sowas. Die Frauen werden ausschließlich als kaputt oder als Opfer dargestellt. Das ist tatsächlich etwas, was mir jetzt ohne deinen Einwand oder ohne den vorgelesenen Einwand vom Christopher selbst noch nicht gewahr wurde. Also ich arbeite da an meiner Wahrnehmung, aber ich brauche da immer noch ein bisschen den Seitenhieb und ich bin da wirklich froh, wenn ich diese Seitenhiebe dann halt habe. Ich bin auch genauso froh, wenn ich dann selbst mir meine Erkenntnisse oder meine Folgerung daraus bilden kann. Aber ich finde es gut, dass es thematisiert wird, weil ich nur so selbst in meinem Mindset wachsen kann. Denn mir fiel das jetzt, obwohl es einer meiner Lieblingsfilme ist, noch nie auf. Punkt.
Und dann können wir uns hier bald wieder, also wir, ich und ein anderer Gast. Und auf den anderen Kanälen geht es auch frisch, munter weiter. Und ja, ich bedanke mich für eure Zeit. Freue mich, dass es euch auch so viel Spaß gemacht hat. Und würde sagen, wann auch immer ihr diese Folge hört, guten Tag, guten Abend, gute Nacht.
Tschüss.
Tschüss.
Haben Sie immer gewusst, was war es und was nicht? Haben Sie alle Zeichen erkannt und richtig gedeutet? Oder wurden Sie durch geschickt verpackte Lügen fehlgeleitet? Eines ist sicher. Wenn wir die Wahrheit suchen, stoßen wir so manches Mal auf Dinge, die ganz unglaublich sind. Ihr Jonathan Frakes.
In der nächsten Sendung weitere Geschichten. X-Faktor, das Unfassbare.